Hallo, liebe Football-Friends. Die heutige Folge wird präsentiert von sporthopper.com. Und sporthopper.com hat einen neuen Deal für euch. Mit Quark20 bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Unter anderem auf New Era Caps. Denn sporthopper.com ist einer der wenigen offiziellen New Era Lieferanten und New Era Händler. Daher freuen wir uns auf diese Kooperation und freuen uns darüber, dass sporthopper.com jetzt diese Folge präsentiert und euch unterstützt mit Quark20. Viel Spaß! An dieser Stelle jetzt schon mal guten Tag zu einer ganz besonderen Folge NFL Review Week 18 bei Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Tom Dill und viel Spaß bei der letzten Review-Folge des Jahres. Tobi.
Na, alles fit bei dir?
Ja, jetzt ist es mittlerweile schon so, dass wir einfach eine Minute aufnehmen, mit unseren ganzen Werbepartnern mal laufen.
Das benutze ich gerne, das stimmt. Ja, mega, dass wir diese neue Kooperation haben.
So. Ja, 20%, krasse Nummer.
Das lohnt sich. Also denkt immer da, nee, nicht Quark 10, Quark 20.
Ja, es wird immer besser.
Tom hat das ausgehandelt und hat mir den Code geschickt. Ich habe mir gedacht, hat er sich jetzt verschrieben? Oder war es eine Sprachnachricht? Versprochen, wie auch immer. Mhm. Und dann kam erst mal eine Sprachnachricht und da habe ich weitergehört. Ich so, nein, oh.
Das Witzige ist, also ich habe ja diesen Jingle eingesprochen, ne? Und habe diesen Jingle dreimal aufnehmen müssen, weil ich das letzte Mal immer Quark 10 gesagt habe, Quark 10. Aber nein, es ist jetzt Quark 20.
Ich wollte dich gerade fragen, Hand aufs Herz. Wenn man sowas einspricht, es dauert immer länger, wenn du keinen Gesprächspartner hast.
Ja, normalerweise, also unsere News-Folgen, die habe ich auch in einem One-Take teilweise aufgenommen, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, ja, fuck it, habe ich jetzt auch keine Zeit für das nochmal aufzunehmen.
Nö, nee.
Ich weiß. Ja. Tobi nimmt auch seine Videos, wenn er irgendwelche Stories macht, 30 Mal auf. Wenn ich das mache, ist das maximal ein zweites Mal.
Ey, ich nehme Instagram ernst. Da ist nichts echt.
Wenn ich baue auf
Scheiße aussieht, dann meist normal.
Ich baue auf Authentizität. Ich denke mir immer, naja, das will jetzt nicht besser.
Ich spiele nur, dass ich improvisiere.
Ja.
Aber ich tue es gar nicht.
Ja, also ja, Tobi, also jemand, der uns gerade nicht sieht, Tobi liest auch das gerade ab.
Ja, alles. Ja. Also meine Augen, zack, zack, doch, wenn ihr mich seht, die gehen gerade mit, wie man den Tagesschausprecher seht.
So. Ich sehe quasi, wie er schielt.
So muss man das sehen. Ja. Weißt du, welches Video One-Take war? Das mit meinem Vater, wo ich ihn gefragt habe.
Ja, das war auf jeden Fall One-Take, weil das kannst du nicht stellen.
Ja, das war absoluter One-Take und das war wirklich witzig. Aber da hast du halt auch wieder einen Gesprächspartner. Mhm. Wenn du so selber was einsprichst, wie mal ganz random.
Was ist ein Sprechfehler? Ja, das ist auch ein ganz seltsames Gefühl irgendwie, weil du weißt nicht, wofür du das gerade machst.
Ja, dafür sind wir vielleicht noch nicht gut genug Generation Sprachnachrichten.
Ja, ich bin halt auch, das Ding ist, mein Problem ist, ich bin von Sprachnachrichten oft genervt, wenn andere sie machen. Wenn ich sie mache, ich mache sie aus Zeitersparnis, weil ich manchmal keinen Bock habe zu tippen und weil ich das auf dem Weg machen kann. Wenn mir dann aber jemand tatsächlich eine Sprachnachricht zurückschickt, und ich dann bei der auf irgendwie Auto fahre oder so. Ja. Und natürlich nicht während der Fahrt am Handy bin, aber dann halt gucke, wer mir geschrieben hat und der mir eine Sprachnachricht zurückschickt. Dann ist es so, ich fahre einen VW Passat und wenn ich auf Play drücke, dann spielt er mir nur die ersten 6-7 Sekunden ab und danach wird stumm von dieser Sprachnachricht. Da muss ich mein Handy entkoppeln, damit ich die Sprachnachricht zu Ende hören kann. Und dann muss ich es ja wieder sozusagen verbinden, damit ich weiter Musik hören kann. Und das während der Fahrt ist voll anstrengend.
Ich habe deinen Warnhinweis auf jeden Fall gefeiert. Sehr vorbildlich, dass du sagst, dass du nicht mit dem Handy am Steuer bist. Also an alle Kinder da draußen, wenn ihr illegal das Auto eures Vaters fahrt, nicht aufs Handy gucken. Das ist nicht gut.
Das ist auch nicht smart. Das ist auch nicht smart. Gewinnt niemand bei. Ja.
Wir sollten nicht gleichzeitig unseren Energy Drink trinken, weil dann redet ja gar keiner.
Ja, das ist richtig.
Wir hatten ja gerade genau die gleiche Idee. Weil, warum brauchen wir einen Energy Drink?
Ja, heute wird eine krasse Nacht. Ja, wir werden für euch, heute ist jetzt die letzte Review-Folge, wir sind hier gerade auch live und wir werden heute schon die ganzen Playoff-Folgen aufnehmen, der Wildcard-Runden.
Na, das wird heftig. Also jedes Matchup kriegt seine eigene Bühne.
Jedes Matchup kriegt seine eigene Bühne. Mittwoch 2 Folgen, Donnerstag 2 Folgen, Freitag 2 Folgen.
Heftig.
Und dazu kommt diese Woche noch ein Gewinnspiel.
Ja, mega, aber das verraten wir noch nicht jetzt, oder?
Das verraten wir jetzt noch nicht, da könnt ihr euch aber auf etwas freuen. Folgt uns einfach bei Instagram.
Da kriegt das mit. Da kriegt ihr es mit. Auf jeden Fall wird es ein Marathon und ich bin immer noch am Durchhängen von gestern. Weil ich habe mir alle Spiele gegönnt. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn das letzte Spiel nicht mein Spiel gewesen wäre.
Ja, das aber kann ich verstehen.
Ich saß mit meinem Cousin da wirklich bis 6 Uhr morgens. Wir haben zusammen geguckt, ne? Und von 19 Uhr bis 5.30 Uhr, 6 Uhr oder so ging das. Und ich habe irgendwann im Laufe des Abends festgestellt, dass ich um 8 Uhr einen Termin zum Boostern habe. Also hat nicht geholfen. Also durchgemacht, direkt nach Salzgitter, zack, ab zum Boostern. So, scheiße.
Ich kann dazu nur sagen, ich habe Freitag und Samstag einfach Unterricht gegeben und Montag und Donnerstag auch und musste jeweils um 6.30 Uhr halt aufstehen und dann halt anderthalb Stunden Auto fahren dahin. Und als ich Tobi um irgendwie 17:45 geschrieben hat, da lief das Spiel noch.
Ja, Mann.
Da war gerade Overtime. Really? Ja, richtig. Weil ich bin aufgewacht und dachte mir so, war das erste, was ich kontrolliert habe, war natürlich NFL. Und sehe, das Spiel läuft wirklich noch.
Erstmal Tobi schreiben.
Ja, ist so Wahnsinn. Und dann hat Tobi mir halt auch direkt geantwortet, dachte mir, ja, wenigstens hat er durchgemacht. Immerhin hat er sich jetzt angeguckt.
Ja, und ich hab's durchgezogen.
Ja.
Ja, Mann, das war heftig.
Ja,
Selbst auferlegtes Leid. Egal, zu dem Spiel kommen wir später. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Folge und ich freue mich auf die anderen Folgen.
Ich auch.
Wird euch Spaß machen.
Es wird mega. Und wenn euch irgendwelche Folgen gefallen, teilt sie. Folgt uns. Bewertet uns bei Spotify. Ja, das können wir jetzt schon nur sagen. Und deswegen, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach GFL. Wir haben eine Menge zu tun.
Let's go, wir müssen hustlen.
Ja, wie immer. Wir müssen immer hustlen. Wir haben auch nie Zeit.
Immer im Stress. Mein Puls ist immer hoch. Und jetzt noch darauf ein Energy, Tom.
Das ist immer grundsätzlich gut. Das Energy ist sowieso eine gute Idee.
Das ist gesund.
Ja.
Das ist Vitamine.
Ey, da ist irgendwas
da
drin. Da sind Vitamine zugesetzt.
Damit wärmen die doch.
Ja, das ist irgendwie so.
Okay, also, Vitamin B6 ist da drin, Vitamin B12. Salz. Ist auch immer so eine Sache, wo ich mir, ich will da kein Salz drin haben.
Ja, aber es ist eigentlich ganz gut, weil durch Salz trinkst du davon halt noch mehr, ne?
Ja, ja.
Das ist halt, also das ist so das Ding.
Frage, für wen das gut ist.
Naja, für die Industrie und die Wirtschaft und dann im Zweifel für den Staat durch die Mehrwertsteuer.
Das ist das sehr viel reininterpretiert in diese Energy-Dose.
Ja, ja.
Also du willst mir sagen, ich tue gerade was für unsere Wirtschaft, indem ich die
Energy-Dose... jeder Kauf tut etwas für die Wirtschaft, also das kann man tatsächlich so sagen.
Ja.
Also es ist nicht so verkehrt. GFL tut auch was für die Wirtschaft. Das ist jetzt ein Übergang. So, oder ansonsten, hast du sonst noch irgendwas bei dir, was du sagen willst?
Nö.
Also können wir GFL machen.
Wir können jetzt,
das ist in deinem Sinne.
Ja, wir können jetzt GFL machen.
Okay. New Yorker Lions haben einen neuen Defense Line Coach. Die Legende Dennis Engelbrecht wird Defense Line Coach der New Yorker Lions. Mega krass.
Ja.
Wirklich.
Also.
Super Typ. Freue ich mich mega drüber. Hat letztes Jahr als Coach ausgesetzt, war vorher schon Assistant Coach und hat mal die D-Line mit Inni zusammen gecoacht, war auch mal Titan Coach und jetzt wieder D-Line Coach, diesmal alleine, weil Inni ja zu den Berlin Adlern gegangen ist. Toller Ersatz,
also muss man so sagen. Wenn wer wissen muss, dass das ein guter Ersatz ist, dann du.
Ist so.
Ja. Oder jeder andere D-Liner von den Lions, aber da du der einzige D-Liner von den Lions bist, der hier gerade sitzt.
Der hier gerade sitzt, der hier gerade einen Podcast macht mit dir.
So, und da ich kein D-Liner und auch nicht bei den Lions bin,
so.
Weißt du, wovon du redest.
Tatsächlich. Und Dennis Engelbrecht, mega Mensch. Ja. Muss man tatsächlich sagen. Das ist mal ein bisschen eklig, wenn man so seine Leute immer selber lobt. Ne? Aber
finde ich nicht. Nee. Eklig ist, wenn du dich selber lobst.
Ja, auch mega Mensch.
Auch mega Mensch, dieser Tom Dill.
Ja. Nee, das wird ein bisschen zu viel. Was bei den New Yorker Lions auch diese Woche war, vielen Lions, muss man sagen. Die haben ihren ersten Import-Receiver veröffentlicht. Isaiah Woods. Receiver, endlich mal wieder ein amerikanischer Receiver bei den Lions. 1,89 groß, 93 Kilo. Division 1, Big Sky Conference, Pac-12. Bei der Portland State University und jetzt bei den Lions.
Ich habe nur das Bild gesehen, so aus dem so beim Scrollen, also nur so kurz und flüchtig, und den Namen Isaiah gelesen und Ami Import.
Und es also war nicht Reed, es war nicht.
Ist nicht unser, also unser, also
klar, Isaiah Reed Isaiah, oder so.
Ja. Ne, aber so, unser Quarterback wird, Lions, was? Und ich nochmal zurückgescrollt, ach so, okay, Wide Receiver.
Auch was mit W dann sogar noch.
Ja, genau. Ähnlich lang. Und ich so, Sekunde. Glaube ich nicht.
Aber es ist witzig, weil die Lions veröffentlichen normalerweise ihre Importe erst total spät. Kommen immer erst so im April, Mai, dass man das mal irgendwie erfährt, wer da kommt.
Ja.
Aber also jetzt, Januar ist schon echt früh, dass sie das veröffentlichen.
Aber weißt du, was bei dem Scrollen auch noch auffällig war?
Hm?
Wir haben nämlich den GFL-Post gesehen.
Ja.
Es gibt jetzt Signing-Posts bei der GFL, auf der GFL Instagram-Seite.
Ja, schon krass, ne? Also selbst die sagen, ey, so Social Media ist eine gute Nummer. Ja. Kann man mal machen. Und Football Quark hat sich beschwert, also reagieren wir einfach mal. Ja, also kann man bringen.
Kann man mal.
Ja, nee, ich freue mich tatsächlich darüber, dass es da vorangeht und man hat es auch wirklich gemerkt. Was sie nämlich auch veröffentlicht haben auf der gfl.info-Seite ist, dass Benny Kral bei den Lions weitermacht. Benny Kral, deutscher Nationalspieler, Lions-Legende, kommt aus der Jugend der Lions und ist einer der besten Cornerbacks in Europa. Ja. Auch immer noch.
Immer noch und auf jeden Fall gewesen.
Auf jeden Fall gewesen ist er auch immer noch, obwohl er selbst sich jetzt als alt bezeichnet, weil er knapp über 30 ist. Aber hat trotzdem gereicht, dass er All-Star wurde.
Knapp also, über 30. Alter Sack.
Ja, und
es ist nicht so jung wie wir mit unseren knackenzarten 28.
Ja, das Schöne bei Benny ist, Benny sagt immer, dass er alt ist, aber er ist halt auch noch mörderfit. Ja. Also, und einfach auch wieder ein mega Mensch. Also, wenn man Benny so von außen mitkriegt, dann denkt man so, der wäre irgendwie arrogant oder sonst was. Wenn du sein Teammate bist, es gibt keinen Menschen, der andere so integriert wie er. Also, und das von Tag 1. Er lebt dieses Teammate-Gedanke wie kein anderer. Also an dieser Stelle, schön, dass er immer noch da ist.
Ja, mega. Ja, und es gibt halt alt und es gibt jemanden, der auf dem Papier alt ist, aber körperlich irgendwie nur Anfang 20, Mitte 20 in der Prime. Mhm. So, ne?
Ja, also
Benjamin ist wahrscheinlich letztes.
Ja, der hat natürlich schon gut Verletzungen einstecken müssen, ne? Aber der ist halt aber auch einfach, also der ist körperlich einfach ein Biest. Also Biest im positiven Sinne, der ist so fit und so stark und der kämpft sich da immer wieder ran und Wahnsinn.
Eigenschaften, die du oft beim Corner näherst?
Ist so.
Ja. Und ist ja nicht so, dass er in den Eigenschaften, die bei einem Corner noch wichtiger sind, schlecht wäre, sondern auch krass. Also es ist sozusagen nur on top, von daher mega, dass sie ihn halten konnten und dass er eben nicht irgendwie in die ELF abwandert oder so.
Ja, richtig, dass er auch seiner Stadt irgendwo treu bleibt, das ist auch spricht eigentlich, aber alles andere würde mich bei ihm auch noch wundern. Muss man auch tatsächlich sagen, an dieser Stelle. Ich freue mich wirklich, dass er noch bei den Lions spielt. Wir haben die erste Meldung von den Berlin Rebels jetzt reinbekommen. Die haben nämlich den Offense-Tackle und Defense-Tackle Joshua Olaijah verpflichtet. Ist ein Brite aus Birmingham und hat letztes Jahr bei den Comets gespielt. Also auch die Rebels haben ihre erste Verpflichtung gemacht und dann haben sie gesagt, okay, wir haben gerade einen Lauf. Wir müssen eine Selbstverständlichkeit halt auch nochmal veröffentlichen. Rory Johnson bleibt bei den Rebels. Der Linebacker, der amerikanische Super, Linebacker, der da eigentlich schon zum Inventar gehört.
Also der ist ja schon ewig.
Er ist auf jeden Fall Ewigkeit in Berlin. Zwischenzeitlich ein Jahr war er mal bei den Adlern, aber ansonsten war er immer bei den Rebels.
Ja, nice.
Und immer noch ein krasser Runstopper.
Ich fand witzig bei Olaya, dass da einfach nur Tackle stand. Ich so.
Ja,
was spielt er denn? Offensive oder Defensive?
Ja, ja, beides.
Ja, habe ich nachgeguckt. Ja, deswegen steht da nur Tackle.
Ja, aber
haben sie es sich einfach gemacht.
Smart. Smart gelöst auf jeden Fall.
Auf Twitter wäre es smart gelöst.
Ja, sparen sie ein paar Zeichen. Ja. Aber, und du bringst ja auch die Menschen dazu, dass sie damit besser interagieren, weil du hast jetzt auf den Link geklickt. Mhm. Weil du hast nachgeguckt und dich informiert über ihn. Und damit ist so die Brand Awareness dadurch natürlich gestiegen.
Ja, ja. Da spricht der Experte.
Ja.
Müssen wir dir jetzt alle Geld bezahlen, weil du den Tipp gerade gesagt hast?
Normalerweise ist das eine Menge wert, wenn ich sowas sage, tatsächlich.
Okay. Machen wir aber alle nicht.
Ja, richtig. An dieser Stelle unterstützt uns bei Patreon. So, GFL 2. Düsseldorf Panther, oder die Düsseldorf Panther, geben normalerweise eine Menge Spiele ab, aber diesmal haben sie zwei Leute verpflichtet, nämlich Eugene Asiedu und Smunga Owusu Ankoma. Kommen beide aus Essen. Ich glaube, das macht es am einfachsten. Beides Top-Athleten und jetzt nächstes Jahr für die Düsseldorf Panther unterwegs.
Ja.
Also schön. Auch für die Panther geht's bergauf.
Schön zu sehen, dass sie dann doch vielleicht ein Team zusammenkriegen.
Ja,
kriegen sie natürlich zusammen.
Irgendwo laufen da immer genug Leute rum.
Weil jetzt nur Abgänge irgendwie gefühlt mit den Düsseldorf Panther zusammenhängen.
Das ist halt tatsächlich krass, aber ach, da mache ich mir wenig Gedanken.
Es ist halt wirklich heftig, weil alle ELF-Teams ja nun mal werben müssen.
Ja, richtig.
So, die brauchen ja, die haben ja ein, gerade Rheinfeier ist neu, hat kein Team.
Genau, Rheinfeier hat kein Team und das heißt, die nehmen sich jetzt erstmal 70 Spieler da irgendwo her.
Ja.
Und irgendwo müssen sie herkommen.
Und ist im Portal auch nicht schwer.
Ja,
richtig. Wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Rheinfeier nicht Düsseldorf wäre, sondern Schwerin-Rheinfeier.
Ja.
Wäre es schwieriger, aus dem Umfeld irgendwie die Spiele abzuziehen. Aber im Bot, zack, 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 zack. Und schon hast du 70 Leute.
Ich glaube, du hast hier gerade richtig viele Feinde gemacht, weil du gerade Düsseldorf als Pot bezeichnet hast.
Entschuldigung.
Das ist das Rheingebiet.
Ja, das Rheingebiet.
Das ist jetzt nicht Dortmund oder Bochum.
Ja, aber sie ziehen die Spiele aus dem Pott.
Ja, meinetwegen.
Das ist doch nicht weit. So habe ich das gemeint. Ja. Widersprich mir nicht, lass mich jetzt bitte meinen eigenen
Arsch retten. Widersprich mir nicht. Okay, ja. Okay, Papa. Ja. Also ist ja, widersprich mir nicht.
Ja, genau.
Also genau. Gut. Ja, was ist noch so im Pott für dich? Aachen?
Ich ignoriere dich jetzt einfach.
Okay, ich ignoriere dich jetzt einfach bei dem Podcast.
Das ist jetzt meine pädagogische Maßnahme dir gegenüber. Ich ignoriere dich jetzt. Ja. Red doch alleine.
Ja,
das ist, du weißt so, wie kacke das ist, allein hier was aufzunehmen.
Ist kein Problem. Ich habe hier noch ein paar News, die ich vortragen kann.
Ja, dann mach mal.
ELF. Cologne Centurions. Für Tobi auch Pott. Haben einen D1-College-Spieler verpflichtet. Ja. Chris Richardson Jr. kommt von UTEP, von der University of Texas at El Paso. Jürgen Karp aus Hildesheim ist der Videoscout bei UTEP und hat anscheinend, also wahrscheinlich hat nicht er den Kontakt hergesorgt, aber Chris Richardson und UTEP haben irgendwo eine Verbindung nach Deutschland immer. Also UTEP auf jeden Fall, weil die hier verschiedene, also das College hat mehrere Verbindungen in Deutschland, deswegen bringen die immer wieder Spieler hierher. Das ist eigentlich, ich finde den Side-Fact einfach interessant.
Ja.
Und die One, Defense Lineman, in der ELF. Warum nicht? Dann haben sie noch die Cologne Centurions einen zweiten Spieler verpflichtet, auch von den Ascendia Cardinals. Mit dem schönsten Namen, den ich lange gelesen habe. Der Defense Liner heißt Jan Jesus Lara Perez. Finde ich gut.
Also echt sehr melodisch.
Also finde ich, also hat mir gefallen.
Aber klingt nicht so bedrohlich.
Ja, aber wenn du das Bild dazu siehst, das ist schon.
Okay, dann
ja,
passt wieder.
Also, das ist okay.
Das ist dann wiederum eigentlich doppelt so schlimm, weil du den Namen liest, ihn dann siehst und dann diesen Moment hast, wo du denkst, fuck, okay,
ja.
Krass.
Ja, also und,
ja,
und Essen ist, glaube ich, tatsächlich Pott.
Ist das jetzt der Running Gag? Selbst in der NFL? Tobi, ja. Wir sind jetzt bei dem Detroit Lions Spiel. Ist Detroit Pott für dich?
Ja, einfach, man muss das ja mal klären, so.
Tatsächlich ein bisschen. Also wenn es einen Pott in den USA gäbe, dann da oben.
Dann da, ja.
Rust Belt oder wie heißt er? Na egal.
Ja, für Detroit weiß ich, kenne ich nur Eminem.
Und Ford.
Und Ford.
Nee, gar nicht. Und GMC, ist Ford auch da? Doch, Ford ist auch da, klar.
Ford gehört da auch, genau. GM Motors.
Gefährliches Halbwissen.
Und die Detroit Pistons kenne ich auch noch. Basketball ist das.
Ja, danke. Das Eishockey-Team, haben die nicht dieses Rad? Gut, lassen wir das. Gut, dass wir hier kein Eishockey-Podcast sind, Torben. Gut, dass wir das nicht sind.
Basketball kriegen wir hin. Aber apropos Pott, Rheinfeier. Metric Nicole ist ein Receiver aus Frankreich. Hat 2017 und 18 für die Provence Argonauts gespielt. Und war in den letzten Jahren immer in Frankreich einer der Top 3 Receiver. Und hat 2021 in der GFL 1 für die Potsdam Royals gespielt. Und dort hat er unter anderem Receiver, Running Back, Fullback und Kick Returner gespielt. Und er wurde nach London zum International Combine der NFL eingeladen. Nächstes Jahr Receiver bei den Rheinfeiern. Bei den Rheinfeiern. So, schlechter kann man es nicht formulieren. Bei Rheinfeiern. So, das war es auch mit Pott. Berlin Thunder. Sei denn, du willst mir jetzt hier was, dein Tobi hat gerade sein Handy rausgeholt.
Ja, yeah, ich habe was nachgeguckt. Ich wusste nicht, ob meine Notiz hier richtig ist, aber sie ist richtig. Nee, mach mal weiter.
Okay. Die Berlin Thunder haben Stanley Zerekbe, Defensive End, französischer Defensive End, verpflichtet, der letztes Jahr 32 Tackles und 12 Tackle for Loss und 8 Sacks hatte. Sicherlich eine super Verstärkung. Aber Berlin Thunder hat noch eine andere Verpflichtung gemacht. Nämlich, wir haben einen neuen Head of Scouting. Henry Schlegel. Vorher Assistant Offense Coordinator bei den Berlin Adlern. Hat also ein Jahr unter Lee Rowland und Shuan Fatah gecoacht. Und davor war er Offense Coordinator unter Sebastian Woodson-Klinkers in der Jugend der Hildesheim Invaders. Henry Schlegel ist nämlich erst mal Anfang 20 und jetzt schon Head of Scouting.
Steile Karriere auf jeden Fall.
Ja, ist krass. Ich bewundere sowas. Ich finde sowas cool. Und wenn man sich in so jungen Jahren schon etwas verschreibt, dann schreibt das einmal auch, beschreibt das auch eine Menge Leidenschaft. Und das finde ich bewundernswert.
Ich habe gar kein Bild vor Augen, weil wir sie eigentlich auch kennen. Wahrscheinlich im Sehen.
Ja, aber ich glaube, als er Offense Coordinator in der Jugend war, warst du nicht bei den Invaders.
Ah, okay. Also war noch eine Pause zwischen.
Das war so 2019, 20.
Ah, okay.
Ja, also es fällt genau in deine Off-Jahre sozusagen.
Na gut.
Also das ist so der Punkt.
Da muss ich mir jetzt nicht schlecht fühlen, dass ich ihn nicht kenne.
Nee. Also er war ja schon, als du wieder da warst, war er schon in Berlin.
Ah, okay. Na gut.
So, aber Young Invaders, wir sollen an dieser Stelle Svenja Grabowski grüßen und die Hildesheim Young Invaders. Vielen Dank für den Support über Instagram. So, um das hier auch nochmal abzuarbeiten. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns über sowas. Wenn ihr solche Erwähnungen haben wollt, ey, jederzeit.
Erstklassiges Jugendteam. Überragende Saison gespielt.
Bestes Jugendteam in Niedersachsen.
Ja.
Also kann man auch so sagen. Und habe jetzt für 2023 auch geplant, in die GFL Juniors aufzusteigen. Jetzt schon mal viel Erfolg dabei. Also ich weiß, also man kann die auch bei Instagram gut verfolgen, weil die posten nämlich auch ganz viel Training und so.
Wir behaupten mehr als die Invaders, wa? Und mehr als die Invaders. Das Herrenteam.
Ja, das Herrenteam trainiert auch noch gar nicht, glaube ich, oder?
Doch.
Ja?
Seit gestern.
Ja, okay.
Seit gestern.
Ja, dann. Die Jugend trainiert da schon ein bisschen länger. Wir bleiben bei der ELF. Ne? Wir müssen ja hier ein bisschen, wie sagt Tobi so schön, hasseln.
Aber apropos Youngstars, krasse News, die fand ich zumindest heftig. Es gibt dieses NFL International Pathways Programm.
Wirklich? Dazu kommen wir noch.
Ja, aber es passt gerade so gut. Okay.
Ja, okay, erzähl, komm.
Ja, ich wollte nur darauf, eigentlich will ich jetzt nicht unterbrechen, aber es passt gerade so gut, weil wir bei Youngstars sind. Hm. Und zwar sind zwei Spieler der ELF dazu eingeladen. Und dazu eingeladen, würde man so sagen. Sind sozusagen auf den Sprung, ja, können es in die NFL schaffen. Und einer davon ist Marcel Dabo, Defensive Back aus Stuttgart.
Rookie of the Year. Mhm. Und meinst du, der Übergang, wenn wir zur NFL gekommen wären, die hätte nicht besser gepasst?
Ja, aber gerade hat es mit den Youngsters gepasst.
Ja, aber naja.
Und der andere Spieler, Adedayo Odeleye, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von den Berlin Thunders, ebenfalls.
Ja.
Also wünsche den beiden nur das Beste.
Nur das Beste, und das International Pathway Programm ist ja deshalb so interessant, weil ein Team aus jeder Division sich dann einen Spieler auspicken darf, der dann nicht gegen die Maximalanzahl des Rosters zählt. Das beste Beispiel dafür ist Jacob Johnson, der ist so auch in die NFL gekommen.
Ja.
Und der Unterschied zwischen GFL und ELF, den hat man tatsächlich so gesehen. Jacob Johnson spielt seit Jahren für die Patriots und hat vorher bei den Stuttgart Scorpions gespielt. Marcel Dabo ist jetzt auf dem Weg über das Pathway-Programm in die NFL, und die ELF hat jetzt schon gesagt, ey, unsere Spieler kommen in die NFL, der erste Spieler, der von der ELF in die NFL kommt, und macht darüber jetzt schon, also die nutzen den Hype darüber halt jetzt schon. Obwohl noch gar nichts passiert ist, außer dass er da aufgenommen wurde.
Ja, ja, das hat ja noch nichts zu heißen. Muss ich auch erstmal beweisen.
Ja, ja, klar. Aber es ist schon eine krasse Leistung, und ich find's cool.
Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, der Medienexperte in dir würde das nicht auch ausschlachten?
Ja, klar, definitiv. Also, alles davon.
Alles richtig gemacht.
Ja, da gibt es auch gar nichts gegen zu sagen. Wir machen weiter mit der ELF. Swaco Raiders haben Dartez Jacobs verpflichtet. Früher Georgia State University Cornerback, letztes Jahr bei den Centurions. 41 Tackle gemacht, 3 Tackle for Loss, 1 Sack, 1 Interception and 1 und 6 Breakups. Ich dachte mir so, ja, ein Picks. Ne, das habe ich so nicht aufgeschrieben. Breakups. Gut, Breakups. Jetzt ergibt Sinn. Der Offense-Coordinator der Swaco Raiders, Kyle Callahan, macht auch weiter für 2022, was für die Swaco Raiders auf jeden Fall interessant ist. Und die Sea Devils haben auch noch wen verpflichtet. Den französischen Tight End, Brandon Camara, spielt 2022 in Hamburg, ist 22 Jahre alt, und auch er war 2021 beim International Combine in London und durfte für die NFL vorspielen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Ersatz für die Sea Devils.
Ja. Ich finde in den deutschen, europäischen Ligen kannst du eine Verpflichtung wirklich erst richtig bewerten. Nach einem Jahr.
Ja. Naja, bei vielen ist es halt auch so.
Naja, wenn er jetzt nicht schon hier 10 Jahre rumgeht.
Genau, also es gibt halt auch viele, die wir jetzt vorgelesen haben, sind ja Spieler, die schon länger in Europa jetzt sind. So ein Dartez Jacobs, der letztes Jahr bei den Centurions gespielt hat, den kannst du ja jetzt schon einschätzen.
Ja, ich meine jetzt Spieler, die wirklich vom College kommen, weil man sich denkt, boah krass, die Tackle, die One, ne? Oder wie gut ist ein D3-Cornerback? Und am Ende war der D3-Spieler, wie wir es schon so oft gesagt haben, besser. Ne?
Ja.
Aber du kannst es wirklich immer erst nach einem Jahr evaluieren.
Definitiv. Kommen wir zur NFL. Der Übergang, der jetzt da gewesen wäre. Wir kommen zur NFL.
Hat er jetzt dann, persönlich genommen.
Ja, ja, das war, also es ist mir schon ein bisschen in die Parade gefahren. Ja,
es tut mir leid.
Ja. Ich wollte eigentlich aufhören, dich zu mobben und dich fragen, ob jetzt ja irgendwas noch mit Pott kommt, aber mal gucken. Vielleicht überlege ich
jetzt
mir das. Gucken.
Jetzt bin ich, also ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Pott-Bezug findest in den NFL-News, dann hast du es auch verdient, mich zu mobben.
Okay.
Dann hast du es verdient. Einen guten. Einen guten.
Einen guten?
Einen guten.
Leg los, was in der NFL passiert.
In der NFL, ja gut, wie das so ist, wenn die Regular Season vorbei ist und der Montag steht an, dann rollen Köpfe. Und das ging gut los. Diese Woche sind ein paar Köpfe gerollt. Und zwar bei den Chicago Bears.
Ja.
Head Coach Matt Nagy wurde entlassen.
Ja.
Der General Manager ebenso.
Ja.
Ryan Pace, ne?
Ja, Pace.
Ryan Pace. Ne? Beide müssen ihre Koffer packen und die Chicago Bears verlassen.
War abzusehen.
War abzusehen.
Also beides, die waren beide vor der Saison schon angezählt.
Ja. Und nennen wir einen, ich meine, du kannst mir wahrscheinlich nicht wirklich was nennen, weil du ja sehr gut findest, was hier gerade passiert ist, aber nenn mir nur einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, das war so gut, dass sie es verdient hätten zu bleiben.
Die Gameplans, die Matt Nagy schreibt, sind gut.
Robert Quinn hatte über 18 Sacks. Hat er vielleicht noch einen Sack im letzten Spiel? Das weiß ich gerade gar nicht, aber er hatte auf jeden Fall Minimum 18 Sacks.
Ja, das zähle ich auch als individuelle Leistung, aber der Gameplan, die Matt Nagy auch offensiv schreiben lässt, die sind gut.
Ja. Wollte nur darauf hinaus, dass bei den Bears viel abgeht, was man irgendwie nicht mitbekommen hat.
Ja, ja. Und Matt Nagy als Defense-Coordinator ist auf jeden Fall interessant auf dem Markt.
Ja, absolut.
Also.
Bin gespannt. Ich denke, nicht mal meinst, er kriegt einen Shot.
Als Coordinator? Mhm. Also eher als Head Coach.
Ich glaube auch.
Als Coordinator ist er super.
Du nimmst keinen Head Coach, wenn er entlassen wurde, aufgrund schlechter Leistung im nächsten Jahr irgendwo anders als Head Coach.
Naja, aber das muss man schon sagen. Also für mich das größere Problem war, dass er ist schon Pace gewesen. Also der Kader, der da hingestellt wurde, war jetzt auch nicht so überragend. Diese Quarterback-Situation, wie sie die gemanagt haben, das war schon, naja.
Ja, über Jahre hinweg.
Über Jahre hinweg, genau. Über
Jahre hinweg schon, ne? Und wenn du dann mit Trubisky arbeiten musst.
Und keiner O-Line.
Keiner O-Line. Und dann in deinem letzten Jahr halt auch einen Rookie-Quarterback hast.
Robinson nicht keinen langjährigen Vertrag anbieten kannst, dann deine ganzen Picks für einen Defensive End hinpackst, obwohl deine Offense noch gar nicht so weit ist.
Da ist schon viel schiefgelaufen.
Ja.
Hängt halt zusammen, aber gut, am Ende muss der Head Coach auch den Kopf hinhalten.
Ja, klar.
Absolut nachvollziehbar, dass die Chicago Bears da jetzt, auch lieber jetzt den Umbruch mit deinem jungen Quarterback, der jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, lieber jetzt den Umbruch als ne, noch 2-3 Jahre mit Nagy und dann den Umbruch.
Ja, eben.
Fände ich jetzt nicht smart. Okay, das waren die ersten Entlassungen. Minnesota Vikings haben ihren Headcoach Mike Zimmer gefeuert und auch ihren GM Rick Spielman.
Ja, wurde Zeit.
Wurde Zeit.
Spielman war seit 2012 da, Zimmer seit 2014. Also schon echt lange für NFL-Verhältnisse. Und Mike Zimmer ist ein super Coach, das will ich gar nicht sagen. Aber der Kader braucht, glaube ich, einen Umbruch. Der ist jetzt ein bisschen überaltert an Schlüsselpositionen und so vom Ceiling her irgendwie beschränkt. Das kann man jetzt schon so sagen. Natürlich haben die viele gute Spieler, aber es reicht halt auch irgendwie nicht. Selbst wenn diese Saison so ein bisschen besser gelaufen wäre. Was heißt denn ein bisschen besser? Ja, Playoff-Wildcard-Runde und dann raus. Das ist ja auch kein Seeding für ein Team.
Ja, und man muss halt auch sagen, ja, er hatte gute Seasons, aber überleg mal, was für gute Spieler er hatte.
Ja,
was, wo du jetzt sagst, die sind jetzt alt. So ein Eric Kendrick ist ja schon ein bisschen älter als Harrison Smith, der jetzt alt ist auf seiner Position. Liste ist ja relativ lang. Everson Griffin, Hunter, was weiß ich. Ne? Ja. Ist ja wirklich lang, die Liste. Und mit dem Team hat er nie gewonnen. Er hatte oft die Chancen, er hat es oft weit in die Playoffs geschafft. Wir alle kennen noch Stephon Diggs.
Fängt aber er hat auch seit Jahren keine Interior O-Line beispielsweise. Und das, da muss ich halt sagen, gefällt mir der General Manager halt auch nicht. Also die Offense-Line war seit den letzten 3 Jahren einfach eine Katastrophe.
So. Ist es auch Coaching?
Es ist auch Coaching, ja.
Es ist auch Coaching. Es ist ein Zusammenspiel zwischen der GM sucht aus und der Coach coacht. Natürlich steht da nicht Zimmer und coacht die O-Line den ganzen Tag, aber er sucht sich den O-Line-Coach aus.
Er sucht den O-Line-Coach, aber seine Offense-Guards, da fährt er beispielsweise einfach, da wurde einfach zu wenig Invest betrieben.
Ja, gut.
Und die Rookies haben aber auch nicht funktioniert, das muss man auch sagen. Außer Darisaw.
Ja.
Dann haben die noch irgendeinen Kick-Returner haben die noch. den sie auch gedraftet haben.
Also ich glaube, das war einfach auch eine Entscheidung mit so, wir haben jetzt über Jahre nichts erreicht. Wir brauchen jetzt mal einen Neuanfang.
Genau, und ich finde es vollkommen in Ordnung. Ja. Ich würde es auch ganz ehrlich, die sollen jetzt alles verscherbeln, was sie noch da haben für Draftpicks und einfach ein Jahr scheiße sein, aber jetzt Picks sammeln.
Ja.
So, weil die Spieler, die da sind, die sind ja noch gut. Also da sind ja viele gute Spieler bei, die echt vielen Teams noch helfen würden.
Ja, und du hast halt echt so einen Building Block in der Offense mit Justin Jefferson.
Ja.
Ne, Dalvin Cook hat noch ein paar Jahre.
Ja.
Wobei dann die Frage kommt, ne,
Running Back bezahlt. Rookie-Vertrag und so.
Running Back bezahlt, Torben, ja. Dalvin Cook, wenn er die Hand aufhält.
Nein, auf gar keinen Fall. Jedenfalls auch nicht, wenn er die Hand aufhält.
Also. Running Back ist kein Building Block.
Ist so, aber Justin Jefferson, du hast einen Nummer 1 Receiver und das ist schon mal richtig viel wert.
Das sind so die drei Sachen in der Offense, ne? Number 1 Receiver, Quarterback, Offensive Tackle.
Ja.
Das sind so die drei Sachen. Wenn du Glück hast, hast du immer mal einen geilen Running Back. Wenn du Glück hast, hast du mal einen nicen Tight End.
Ja, aber so einen Running Back findest du halt auch schnell mal.
Ja, also wenn dein Running Back nicht Derrick Henry heißt oder von mir aus jetzt noch Jonathan Taylor, aber ich würde fast schon sagen, nur wenn dein Running Back Derrick Henry heißt.
Ja.
Dann kannst du sagen, das ist ein Building Block. Aber ansonsten Number One Receiver, Quarterback und Offensive Tackle. Okay, was noch passiert? Das kam überraschend, zumindest auf den ersten Blick.
Mhm.
Head Coach Brian Flores von den Dolphins entlassen. 1-7
wo, in die Saison. In welchem Staat ist Miami?
Florida.
Was ist in Miami damit erlaubt?
Du musst, was?
Cannabis. Was ist das Synonym für Cannabis?
THC?
Pot. So.
Pot. Ah. Ist Cannabis in Florida erlaubt?
Ich glaube ja.
Ich glaube ja. Nur wenn Cannabis in Florida erlaubt
ist, also
lasse ich den Pot-Witz gelten.
Ja.
Das recherchiere ich gleich. Nicht jetzt. Nicht relevant.
Ja, auf jeden Fall.
Gehen wir davon aus, es ist legal, dann war es okay. Dann kriegst du jetzt Props von mir, dann war es okay.
Ja, auf jeden Fall. Auf den ersten Blick, ich habe es auch erst gelesen und dachte mir, oh krass, hätte ich nicht gedacht. So schlecht, gerade nach der Winning-Streak. Ich meine, die haben die letzten 9 Spiele, also 8-1 irgendwie die letzten 9 Spiele gewesen oder so, ne?
Ja, heftig.
Ja, das war schon gut.
7-Game-Losing-Streak, eine 7-Game-Winning-Streak.
Genau.
Ja, dann gegen die Titans deutlich verloren, deshalb die Playoffs nicht geschafft, nachdem du 7 Spiele gewonnen hast. Dann kriegst du auf die Fresse und bist sofort raus. Ist frustrierend, aber trotzdem gibt es Hoffnung.
Also auf den ersten Blick habe ich da immer dem General Manager auch wieder mehr die Schuld gegeben, weil der aus den Picks halt relativ wenig gemacht hat, so was Offense-Line angeht. Also Austin Jackson ist kein Top-Offense-Liner.
Way too early.
Ja, Tua statt Justin Herbert. Kann man in Frage stellen.
Elijah Vera Tucker wurde der bei den...
Der spielt bei den Jets.
Jets oder Dolphins? Ja, ich habe gerade überlegt.
Ja. Er spielt bei den Jets.
Ja.
Also du hast aus deinem Draft-Kapital eigentlich relativ wenig geholt und Tua kannst du halt immer noch nicht evaluieren. Aber Justin Herbert wäre schon wahrscheinlich die bessere Variante gewesen.
Jetzt muss man auch fairerweise sagen, ne? Rückblickend kann man das sagen, aber ja, aus der Draft-Perspektive 2020, ich bin mir 90% hätten Tour gepickt an der Stelle.
Ja, klar, keine Frage. Ich meine, wir auch an der Stelle. Ja, müsst ihr jetzt mal gucken, aber
ja.
Wir hatten das auch.
Wir haben getradet.
Du hast getradet.
Ich glaube, wir beide. Ich glaube tatsächlich, wir beide.
Für die Detroit Lions, dass die hochgehen auf 3 oder so, ne?
Irgendwie so ein Bums. Also,
ja, irgendwie so.
Auf jeden Fall kannst du ihm keinen Strick draus drehen.
Nee, aber doch, im Nachgang kann ich das.
Im Nachgang, ja gut.
Und muss ja auch immer sagen, das ist sein Job. Also es ist sein Job, das zu einschätzen zu können, wer sich hier besser entwickelt.
Ja, aber ich finde, Tua ist jetzt nicht so ein Griff ins Klo, wie für Mitch Trubisky seine Seele zu verkaufen oder für Jared Goff.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Punkt. Also, und immerhin haben sie Jalen Waddle verpflichtet. Den finde ich gut.
Bin ich auch gut.
Also
Alabama Receiver, wie viel kannst du falsch machen?
Viel. Aber Ich hab deswegen ein bisschen nachgelesen zum Thema Brian Flores, weil wir haben den beide gefeiert. Ich fand den bei den Patriots schon echt gut und ich habe mich gefreut, wie Miami in den letzten 2 Jahren sich irgendwo doch entwickelt hat. Der wurde intern wohl ziemlich kritisch gesehen. 3 Offense-Coordinator in 1,5 Jahren verschlissen, 3 Offense-Line-Coaches in 1,5 Jahren verschlissen. Viele Entscheidungen, also Spieler sozusagen auch wieder gecuttet, die gerade für viel Geld in der Free Agency verpflichtet worden sind, keine offensive Identität geschaffen. Und keine Verbindung zu Tua Tagovailoa. Also wenn man sich auch den Pressebericht anliest, spricht man da irgendwie von persönlichen Differenzen zwischen Greer, dem General Manager, Tua und Brian Flores. Und diese Entscheidung ist wohl tatsächlich eine für Tua. und gegen Brian Flores, weil Brian Flores war großer Verfechter davon, Deshaun Watson zu verpflichten.
Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass der GM, dessen Job an Tour hängt, weil er Tour gedriftet hat, natürlich zu Tour hält, weil sonst müsste er sich ja rechtfertigen.
Keine Frage. Ja. Ne? Aber es ergibt schon alles irgendwie einen Sinn. Und
jetzt mal die ganzen persönlichen Sachen außen vor, was jetzt vielleicht an Clinch vorgefallen ist, aber nur diese, wenn du es nur auf diese Entscheidung runterbrichst, Brian Flores oder Tua Tagovailoa?
Puh, also normalerweise würde ich immer den Franchise-QB über den Trainer stellen, weil du den schwieriger findest. Ich weiß aber nicht, ob Tua Franchise-QB ist und deswegen wäre ich gerade bei Brian Flores. Also deswegen. Ich bin gespannt, wo Brian Flores landet. Es gibt jetzt schon das Gerücht, dass er bei den Houston Texans landet und dass Deshaun Watson dann wieder für die Houston Texans spielt.
Nice.
Weil die Houston Texans, dieses ganze Coaching-Staff und der General Manager beispielsweise, Casimiro, kommt ja auch aus der Patriot-Schule.
Ja.
Aber ich fand, Kalli hat beispielsweise keinen schlechten Job gemacht.
Das habe ich gerade überlegt.
Den fand ich nämlich nicht schlecht. Also der war besser, als alle denken konnten. Aus dem Kader hat er mehr rausgeholt, als ich jemals für Möglichkeiten habe.
Er hat es geschafft, dass die Texans nicht das schlechteste Team des Jahres waren.
Ja.
Und ich würde sagen, die Jets, kann man Case für finden, dass sie schlechter waren?
Die Jaguars, die Lions waren schlechter.
Fall. Die Lions auf jeden Fall vom Rekord. Ja, und auch von der Leistung wahrscheinlich auch.
Ja, von der Leistung waren die auch schlechter.
Also wenn ja mit Herz spielen, gibt keine Punkte. Und ich finde, die Texans haben auch
Die haben geballt bis zum Schluss. Und die haben auch gegen gute Teams hinterher im Endeffekt gewonnen. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ja,
gegen die Titans haben sie gewonnen.
Ja.
Knapp
jetzt auch,
gegen die.
Jetzt haben sie auch gegen die Titans knapp verloren.
Ja, das war close. Mhm. Oh, jetzt kann man sagen, die Jaguars haben gegen die Bills gewonnen und die Colts.
Ja, okay. Aber sie haben auch gegen die Chargers gewonnen. Also die Texans.
Ja, und das deutlich.
Ja.
Rex Burkhardt hatte das Spiel seines Lebens.
Ja, aber verrückt. Diese Woche hatte Danny Amendola sein Spiel seines Lebens, also für die Texans. Das war
die ganzen Allstars.
Ja, da hab ich mich, also, dass Amendola nochmal so ein Spiel abliefert, da habe ich mich richtig gefreut. Auf jeden Fall, Brian Flores, der wird auf jeden Fall nochmal einen Shot kriegen.
Overreaction an dieser Stelle, wo ich nicht mal weiß, ob es eine Overreaction ist. Safe Head Coaching Job nächste Season.
Ja, oder ich würde ihn gerne bei den Patriots sehen.
Okay, aber das glaube ich nicht. Ja, kriegt.
Glaube ich auch nicht. Er ist nicht Matt Patricia, der irgendwie wieder als Assistant des Assistants anfängt, sondern der ist ja nicht gescheitert in Miami. Das darf man auch nicht vergessen.
Also er ist die ersten 8 Spiele gescheitert. So, aber dann hat er die Kurve gekriegt.
Ja, er hat davor aber auch schon Winning, also er hat auch einfach gewonnen. 10-6 war er die Saison davor. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, eben. Okay, was haben wir noch? New York Giants, General Manager Dave Gettleman hat verkündet, dass er in den Ruhestand geht. Und das war absehbar.
Das war auch Joe Schuss. Judge ist da immer noch sehr sicher sozusagen. Ne?
Ja, safe. Daniel Jones und Joe Judge haben zuversichert bekommen, dass sie nächstes Jahr noch die Verantwortung haben.
Ja, finde ich krass. Ist an sich, spricht eigentlich für die Franchise, dass sie jemanden nicht sofort entlassen. Andere hätten den schon rausgeschmissen. Weil, dass die Giants gerade machen, das ist ja ein Offenbarungseid.
Also ganz ehrlich, das ist, man kann dafür argumentieren, dass das die schlechteste Offense der Liga gerade ist.
Ja, ja. Trotz Jake Fromm.
Jake Fromm kommt aus dem Pott. Trotz
Jake Fromm kommt aus dem Pott?
Kommt aus dem Pott.
Warum denn das? Der Zusammenhang ist gar nicht da.
Weil ich ihn feiere. So, und auf jeden
Fall. Feierst du alles, was aus dem Pott kommt?
Nee, da wird kein Schuh draus. Ja. Jetzt könnte man sagen, ich feiere auch gar nicht Jake Fromm.
Doch, das weiß jeder, der hier Football Quark hört.
Ja, ich habe in einer Folge Jake Fromm gefeiert. Okay, auf jeden Fall, die Giants haben Dave Gettleman nicht entlassen, sondern er hat es selber gemacht, indem er gesagt hat, er retired.
Naja, das hat er aber schon. Es war so ein offenes Geheimnis, dass der zum Ende des Jahres
aufhört. Ja, aber warum war das ein offenes Geheimnis?
Ja, natürlich. Aber.
Siehst du.
So. Er hat mal down getradet. Er hat eigentlich ein paar gute Picks jetzt gehabt. Das war okay. Mein Gott.
Giants Record spricht nicht für sich.
Man muss halt immer sagen, die Giants haben sich signifikant verschlechtert, nachdem sie Jason Garrett als OC entlassen haben. Das lasst jetzt einfach mal so stehen. Und ich halte von Jason Garrett eigentlich gar nichts.
Okay. Das stimmt. Das ist ein Fakt. Ist ein Fakt. Aber wie fällt das zusammen mit der Verletzung von Daniel Jones?
Ziemlich. Aber vorher war die Offense auch nicht gut.
Das stimmt.
So, ein sehr guter Offense-Koordinator findet immer einen Weg.
So, dann gab es schon ein paar Ankündigungen, welche Teams mit welchen Coaches Interviews geplant haben. Die Denver Broncos mit Patriots Linebacker-Coach Jared Mayo.
Ey, das ist.
Ich frag mal dich.
erstens war ein überragender Linebacker. Zweitens hat er sich als Coach jetzt echt hochgearbeitet. Darf man auch nicht vergessen. Und ich finde es ein bisschen übertrieben, sozusagen schon wieder einen Position Coach jetzt irgendwie gleich zum Head Coach zu machen.
Ich finde, der Weg über DC oder OC wäre schon eigentlich.
Ja, aber dann kannst du das kannst du bei den Patriots halt knicken, weil die meistens, weil Belichick halt der DC gleich mit ist.
Ja, das stimmt, aber dann Mayo, erst bevor ich den mal als Head Coach verpflichte, würde ich ihn erstmal irgendwo als DC verpflichten. Und ja, dann würde ich jemanden, der irgendwo gut als DC war, als mein Head Coach verpflichten.
Definitiv. Also ich finde auch der Weg. Also er war natürlich, er ist so ein natural born Leader, der halt als Spieler halt auch sowieso ein Leader war. Ja. Also kann schon passen, aber es ist halt ein Riesen. Also ich, wenn ich die Broncos wäre, würde ich dieses Risiko nicht eingehen, jetzt schon wieder daneben zu liegen.
Ja, würde ich auch nicht. Aber es ist auch erstmal nur ein Interview. Ja. Angefragt, ein Interview, mehr ist es erstmal nicht. Sie haben auch Nathaniel Hackett, den Offensive Coordinator der Green Bay Packers, angefragt. Das wiederum.
Das ergibt Sinn.
Das ergibt Sinn. Ich fände auch ein OC gut. Klar, die Defense ist krass und man könnte jetzt sagen, unsere Identität ist die Defense und wir holen Defensive-Minded Head Coach, aber ich finde es eigentlich besser, wenn sie jetzt aus dieser Offense was rausholen, wo sie die Waffen haben und ich immer noch der Meinung bin, sie sind ein QB entfernt von einem richtig guten Jahr.
Und ein O-Liner.
So, und wenn sie da einen Offensive-Minded Head Coach holen, der die Offense auf Vordermann bringt, plus diese sehr starke Defense mit einem starken DC.
Was ist mit Brian Daboll hier von den Bills?
Der hat den haben die Chicago Bears angefragt.
Okay.
Das weiß ich nicht, ob der schon mit den Broncos irgendwie connected ist. Würde ich feiern.
Würde, glaube ich, finde ich gut passen.
Hat mich gewundert, dass er letztes Jahr keinen Headcoaching-Job bekommen hat.
Ja.
War lange bei den Chargers im Rennen. Dann doch nicht, logischerweise. Es war Brent Staley. Und hat dann gesagt, er macht nochmal ein Jahr OC. Der wird auf jeden Fall dieses Jahr einen Shot kriegen.
Das glaube ich auch.
Und mir würde Denver besser gefallen als Chicago für ihn.
Ja, also hätte er wahrscheinlich schneller Erfolg, wenn die QB-Situation regeln.
Ja. Ja, und ansonsten Chicago, die haben noch den Buccaneers Offensive Coordinator Byron Leftwich,
Leftwich
angefragt und den DC Todd Bowles.
Finde ich Todd Bowles cooler, aber Todd Bowles und ja, kannst du jetzt auch Matt Nagy behalten können.
Sehe ich tatsächlich ein bisschen ähnlich.
So. Ja. Aber obwohl ich Todd Bowles auch gerne nochmal als Headcoach sehen würde.
Ja, aber bei Chicago denke ich mir auch, würde ich auch eher einen
den Offense. Ja, ich hätte gerne einen Quarterback-Flüsterer, der irgendwas aus Justin Fields rausholt. Genau.
Das würde ich mir auch wünschen.
Ja,
für die Chicago Bears. Wäre smart, denke ich.
Ja.
So, und bei den Broncos das Gleiche, weil die sollten mal einen QB draften oder sich irgendwie einen jungen QB organisieren.
Josh Rosen? Sie haben einen jungen QB, sie sollten sich mal einen guten QB organisieren. Drew Locke ist jung, aber halt nicht gut.
Ich glaube, da hilft es nicht. Egal, wer ihn im Ohr flüstert.
Ja, deswegen. Also, sie sollen sich einfach mal einen guten QB organisieren.
Ja. Ja, und ansonsten, was haben wir noch? Tyson Hill muss operiert werden.
Ja, aber was hältst du von dem Jim Harbaugh-Gerücht?
Dass er zurückkommt?
Würde ich feiern.
Würde ich auch feiern, weil er hat die NFL-Erfahrung.
Er hat die NFL-Erfahrung. Er ist, glaube ich, ein richtig geiler Typ.
Ich bin skeptisch.
Er ist auch einer, der zieht.
So. Ja.
Also, er zieht Spieler.
Ja. Ja. Ich würde ja sagen, normalerweise bin ich skeptisch, wenn Coaches vom College kommen. Was natürlich Bullshit ist, weil es auch richtig oft klappt.
Ja.
Pete Carroll, USC ne, zum Beispiel. Mhm. Nur weil jetzt Urban Meyer als Ohio State, in Anführungsstrichen Legende, so dermaßen versagt hat in der NFL. Und Nick Saban damals auch.
Ja, aber ich glaube bei Nick Saban, also wenn er jetzt nochmal irgendwann einen Shot kriegen würde, dann würde der auch erfolgreich sein.
Bei Nick Saban frage ich mich halt manchmal, ja gut, also am Ende des Tages können auch wir beide Alabama coachen. Ihr kriegt die größten Offensive Tackles des Landes, ihr kriegt den krassesten Running Back des Landes, ihr kriegt so den drittbesten Quarterback des Landes. Bitte. Ja. Eure Linebacker sind prinzipiell immer krass. Ja, das Coaching. Das liegt natürlich auch an den Coaches.
Also hast du dich mal mit der mentalen Arbeit von Nick Saban beschäftigt? Der Typ ist krass.
Ja, bestimmt ist der krass. Aber ich frage mich halt, natürlich können uns wir wirklich dahinstellen, aber wie gut muss der Alabama-Coach am Ende des Tages sein? Ja, was er aber auf jeden Fall geschaffen hat in Alabama, eine krasse Identität.
Genau, also das ist halt das. Der hat eine Winning Culture geschaffen. Ja. Und nicht so eine toxische Kultur wie Urban Meyer.
Ja, Urban Meyer. Wobei bei Ohio muss er ja einiges richtig gemacht haben.
Muss halt auch sagen, der hat auch immer krasse Coaches so gehabt. Der hat Mike Vrabel hat unter dem gecoacht.
Bei denen er nicht gut geredet hat.
Ja, also aber ne, der hat auch immer gute Coaches gehabt, die auch ihm zugearbeitet haben.
Ja.
Darf man auch nicht unterschätzen.
Auf jeden Fall würde ich Harbo feiern.
Ja, Harbaugh würde ich auch feiern. Wo?
Also ganz ehrlich, nicht unbedingt, weil es jetzt schematisch passt oder so, sondern einfach, weil ich mir denke, Denver nimmt irgendeinen Coach, der proven ist. Nimmt einen Coach, was du meintest mit nimmt nicht Mayo, nimmt nicht einen Jung, sondern nimmt jemand mit Erfahrung, wo ihr wisst, was ihr kriegt.
Ja.
Und bei Harbo wisst ihr, was ihr kriegt.
Und wen siehst du in Miami?
Ich habe mich noch nicht ganz mit dem Gedanken abgefunden, dass Miami nächstes Jahr einen Headcoach braucht. Das ist bei mir noch nicht ganz angekommen. Wen ich bei Miami sehe, auch da muss ich wieder sagen, ist auch wieder ein Team mit einer krassen Defense.
Mhm.
Und mit einem jungen Quarterback, der an die Hand genommen werden muss.
Ja.
Weil scheinbar ist es ja die Antwort. Ja. Also GM und Verantwortliche
bei den Dolphins. Du bist die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall an Tour gebunden.
Genau, haben sich hier in dem Fall für Tour entschieden.
Ja.
Ist nichts mit Trade. So, Tour wird seinen Rookie-Deal auf jeden Fall ausspielen. Und wenn er nicht völlig abkackt, was ich nicht glaube, kriegt er wahrscheinlich auch eine Verlängerung. Mal gucken. Wenn er,
lass ihn jetzt erstmal seinen Rookie-Vertrag spielen.
Das ist jetzt erstmal der Plan mit Tour, dass er langfristig da die Antwort sein soll. Das heißt, du brauchst einen Coach, der mit jungen Quarterbacks umgehen kann.
Ja.
Was wiederum auch nicht gegen Harbaugh spricht.
Was nicht gegen Harbaugh spricht, ja. Genau. Aber was auch nicht gegen den Bills-OC spricht.
Ja, Brian Daboll.
Ja.
Ja, aber auch natürlich nicht gegen Brian Leftwich oder hier Allen, heißt er Allen, der OC von den Cowboys, ja, ne?
Ja, ja. Allen.
Er würde mir auch gefallen, er ist auch im Rennen.
Ja, von dem bin ich noch nicht so überzeugt, muss ich sagen.
Andere, ja, aber
er wird ziemlich gehypt irgendwo, aber von dem bin ich noch nicht so überzeugt.
Es gibt so Teams, wo man sagt, ja gut, und da nehme ich zum Beispiel die Bucks in Anspruch oder auch die Kansas City Chiefs, wo man weiß, der Head Coach called viel. Na, ich weiß nicht, wie viel Bruce Arians called, aber Andy Reid auf jeden Fall.
Andy Reid called auf jeden Fall viel. Und
wie viel ist der OC da wert?
So. Richtig, und bei den Cowboys ist es aber auch so.
Mike McCarthy called, glaube ich, nicht viel.
Der called nicht viel, aber ich finde die Offense schematisch jetzt auch nicht so krass. Also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt so denke, so, ah ja, die isolieren auf jeden Fall immer den einen Receiver total gut, der eigentlich überragende Receiver kommt und kann durchgehend One-on-One-Situationen gewinnen, weil da so viele Fakes eingebaut sind, die keine Defense der Welt verteidigen kann.
Sie machen aber auch die meisten Punkte. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja gut, sie müssen hier auch nicht rumexperimentieren und die ganze Zeit wie Kyle Shanahan den Hasen aus dem Hut zaubern. Es läuft so, wie es läuft.
Ja, weil sie verdammt viel Talent auf dem Feld haben.
Ja. Ja.
Und deswegen, also ich bin dann von einem OC überzeugt, wenn er aus wenig viel macht. So. Du hast da zwei First-Round.
Die best scoring offense, aber ja, nee, sie hätten bei einem Kack-Team spielen müssen. Dann würden sie hier den Job kriegen.
Ja, nee, aber dann denke ich mir so, ja, du hast mit zwei First-Round-Receivern, du hast mit Dak Prescott einen Top-10 QB, du hast eine Top-5 O-Line. Ja, come on.
Ja, aber
du hast Dalton Schultz.
Du hast Dalton Schultz. Wo bleibt das Jersey und auf jeden Fall das Einspielvideo. Ja. Aber du hast Dak Prescott einen Top-10 QB, ja. Aber hast du vielleicht ist Dak Prescott auch wegen ihm ein Top-10 QB.
Der war vorher schon Top-10 QB, bevor der da war.
Diese Season war richtig krass von ihm.
Ja, Bevor seiner Verletzung in dem Jahr, als er sich verletzt hat, war er mindestens Top-5 QB. Da hat er richtig ab da.
Top 5
war in den, guck dir mal die Spiele an. In den Spielen, die er gemacht hat, war er krass. Dann hat er sich verletzt.
Ich glaube, dieses Jahr war Dak Prescott's Jahr, wo er sich endgültig etabliert hat bei den Cowboys und man auch sagt, ja, das ist 100% die Zukunft. Aber ich fände es jetzt zu einfach zu sagen, der OC hat nur Dak Prescott.
Also nee, ich sage, er hat halt total viele Waffen und er hat total viel.
Er hat Dak Prescott in dem Sinne, dass er dann nicht mehr machen muss, weil er Dak Prescott hat. Also er muss kein guter OC sein, weil er Dak Prescott hat. Soweit würde ich nicht gehen. Ich finde, mich würde es interessieren, wo er landet. Es kann, ganz überzeugt bin ich auch noch nicht von ihm.
Genau,
es wäre nicht mein Number One Pick.
Ich sage halt, ich bin auf der Seite so, ey, er muss natürlich immer noch callen, aber er hat halt so viele unterschiedliche Waffen, dass es einfacher ist, als wenn du auf einmal mit nur einem Receiver arbeiten musst, der was kann und nur mit einem durchschnittlichen Quarterback, der was kann. Und der Quarterback, ich meine, Dak Prescott bringt dir wahrscheinlich erstmal jeden Wurf an und kann auch noch selber laufen. Dann hast du zumindest mit Ezekiel Elliott einen Namen und mit Tony Pollard einen guten Running Back, die da im Backfield stehen. Und du hast eine gute O-Line damit. Das gibt dir eine Baseline.
Du hast auf jeden Fall eine gute O-Line.
So, und dann hast du halt mit Amari Cooper vielleicht nicht den besten Number One Receiver, aber mit CeeDee Lamb hast du halt wie einen, der mindestens noch auf dem Level von Cooper ist und davon zwei Waffen, also zwei, die so gut sind.
Statistisch gesehen CeeDee Lamb sogar die Number One.
Ja, ich glaube. Also
mehr Yards, mehr Touchdowns. Aber mehr Touchdowns weiß ich nicht.
Aber ich glaube auch mehr Spiele.
Ja, stimmt. Cooper war zwischendurch verletzt. Ja, schwer zu sagen.
Ja, aber also ich glaube, die sind auch jetzt auf einem Level.
Ja, das würde ich auch sagen. Langfristig ist CeeDee Lamb. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht das beste Receiver-Duo ist in der Liga.
Aber eins der besten.
Eins der besten.
Genau. Also nenn mir vier bessere. Vier bessere Duos.
Auf jeden Fall Chase Higgins.
Ja.
Adams fehlt der zweite.
Ja, genau.
Müssen hier 32 Teams durchgehen. Lass uns das nicht jetzt machen.
Ja, vielleicht noch Mike Evans und Chris Godwin, wenn Godwin fit wäre.
Ja, ich sage ja nicht, dass es, ne? Es sind auf jeden Fall beide sehr gute Receivers. Es ist ein gutes Tandem. OC gefällt mir trotzdem gut. Mal gucken, wo er landet. Den könnte ich mir tatsächlich bei Miami vorstellen. Aber ich glaube, es ist zu früh, jetzt zu sehr über das Coaching gerade zu diskutieren.
Ich finde es spannend, auch wenn man so unterschiedliche Meinungen sozusagen zu Coaches hat, von dem, was man auch mitkriegt. Das darf man ja auch immer nicht vergessen.
Es ist das, was man halt mitkriegt. Ne? Also um jetzt hier eine ausführliche Meinung über zum Beispiel Allen zu haben, muss man sich nochmal ganz genau die Spiele angucken.
Ja, genau. Und dann müsste man eigentlich auch die Ansprachen abkriegen, was er wirklich wie adjusted innerhalb eines Spiels.
Und auch, was für ein Typ Mensch er ist. Ja. Das finde ich, es unterschätzt gerade der Head Coach, weil der Head Coach hat seine Coordinators. Mhm. Ein Head Coach muss auch organisieren können. Ein Head Coach muss führen können. Und ein Head Coach muss eine Identität stiften. Und er muss eine Präsenz im Umkleideraum sein.
Ja.
Ja. Und ja, so plump wie es klingt, er muss die Ansprache halten können. Ja. Er muss sein Team motivieren können. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann er noch so gut strategisch unterwegs sein, dann ist er kein guter Head Coach.
Genau, es ist ja auch okay, ein guter Koordinator zu sein. Ja. Auch das ist halt ein anderer Job.
Genau, und ich bin mir sicher, ein gut bezahlter.
Ja, ja, klar.
Also. Und ein bisschen weniger Verantwortung, so muss man es ja auch sehen.
Alles klar. Und Druck. So, ich würde sagen, wir kommen zu den Spielen. Ja. Achso, du willst den Jingle hören. Den Jingle hören.
Hier kommt die NFL.
War auf jeden Fall einer der verrücktesten Spieltage, oder?
Ja, auf jeden Fall.
War schon also, crazy.
Es ist so der Spieltag, der die Saison am besten beschreibt.
Absolut. Da ist so viel Wildes passiert.
Ja.
Deswegen, Torben, legen wir doch gleich mit los. Was war dein What the Fuck Game?
Ja, mein What the Fuck Game war Colts gegen Jaguars. Einfach aus dem Grund nicht, dass die Colts verloren haben. Da denke ich mal, ja, das kann halt passieren. Aber wie die Colts verloren haben.
Das ist es.
Dass die Offense-Line der Colts von den Jaguars demoniert wird in einem Spiel, wo es für die Colts um alles geht und um die Jaguars einfach um nichts.
Ja. Drei Forced Down Stops.
Ja.
Und nicht nur Verzweiflungsdinger, sondern einer im ersten Quarter. Ne? Da, wo das nicht passieren darf eigentlich.
Ja, das war schon echt krass. Also da habe ich gedacht, so Leute, also ihr habt jetzt hier die Playoffs, die letzten zwei Wochen hättet schon sicher machen können, immer noch auf dem Silbertablett gekriegt. Ja, also viel einfacher hätte der Schedulist den ja nicht machen können.
So. Also, wir haben noch gelacht, Alter.
Ne? Genau.
Seit 2014 kein Road Game verloren gegen die Jacksonville, jedes Road Game verloren gegen die Jacksonville Jaguars. So. Und so, ja komm, du kannst jetzt so eine Statistik, ne? Die ist wieder aus dem Hut gezaubert, du findest immer irgendeinen Case.
Ja, außerdem waren in den Jaguars da waren sieben unterschiedliche Quarterbacks, sieben unterschiedliche Coaches, sieben unterschiedliche Mannschaften in der Zeit. Also, ja, wär's immer Tom Brady und Bill Belichick auf der anderen Seite, würde ich ja sagen, ja okay, kannst halt mal sieben Jahre im Stück verlieren, aber...
Ja, es wurde natürlich medial aufgebauscht, weil niemand hatte einen Case für die Jaguars. So, niemand konnte sagen, naja, Trevor Lawrence aufgrund seiner zwei Touchdowns in den letzten 20 Spielen, das macht keinen Sinn, aber ist er natürlich in der Lage, die
Colts außerdem war der damals bei Clemson total gut.
Stimmt. Und Highschool war der Number One im Land, ne? Ja, funktioniert nicht. Also suchst du halt irgendeinen random Shit raus, um einen Case zu finden, warum die Jaguars das Ding hier nach Hause holen können.
Und am Ende hat's gereicht. Du musst ja halt aber rechnen. Das Ding ist halt, die Colts haben sieben Pro Bowler. Die haben so ein krasses Team eigentlich, so auf vielen Positionen. Aber sie sind halt auch auf manchen Positionen so besetzt, so dass da Carson Wentz spielt. Und Carson Wentz hat an sich keine schlechte Saison gespielt. Also ich würde den irgendwo zwischen Platz 15 und 20 einordnen. Und das ist schon eine Steigerung von seinem letzten Eagles-Jahr. Ja. Da hätte ich ihn Platz 25 bis 32 eingeordnet. Und jetzt Platz 15 bis 20 finde ich schon, ist schon eine Steigerung. Aber ja, mehr als Platz 15 ist er halt auch nicht drin mit dem. Du wirst solche Spiele haben. Wenn du die Verantwortung in seine Hände gibst, dann kann es passieren, dass er dir halt auch gegen die Jaguars ein Spiel wegwirft.
Jonathan Taylor hatte unter 20 Attempts, unter 100 Yards. Dann muss es Carson Wentz regeln. Der hat unter 200 Passing Yards. Dann gewinnst du nicht.
Ja, und das Ding ist halt auch, Jonathan Taylor konnte schon die letzten drei Wochen nicht richtig gut laufen. Er hatte immer mal ein Highlight-Play. Und vielleicht überschätzen wir die Colts O-Line. Ich habe jetzt neulich gelesen, Jonathan Taylor hatte mehr Rushing Yards after Contact als der zweitbeste Running Back der Liga.
1300 irgendwas.
Ja, überhaupt. Ja. Also so krass vorgeblockt haben die gar nicht für ihn.
Ja, weil an wen denkt man, wenn man an die O-Liner der Colts denkt?
Ja, an Quentin Nelson.
So, das ist aber erstmal nur einer.
Ja, ja, genau. Und dann, du spielst noch mit Ryan Kelly. Kelly ist auch gut, der Center.
Ist auch gut, der Center, genau. Aber ja, wie gut ist der Rest?
Richtig. Also Fischer auf Left Tackle, das hat einen Grund, warum Kansas den rausgeschmissen hat.
Ja.
Ja, und die rechte Seite, die ist nicht gut.
Ja.
So, weil Braden Smith ist verletzt gewesen, meine ich. Also der Viertrunden-Pick, den sie mal geholt haben vor 3 Jahren. Wer als Rechter gerade ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Ungleichgewicht zwischen den beiden Seiten.
Ja, ja, und ich glaube, sie haben jedes Spiel, was hatten wir letzte Woche gesagt? Ich dachte, wenn sie unter 20 Attempts haben, haben sie verloren. Aber wenn Taylor unter 100 hat, verlieren sie. Und das war halt wieder so. Aber das war peinlich.
Das war wirklich traurig. Also, und da muss ich halt auch ganz klar sagen, und damit haben wir für mich dieses Spiel jetzt auch ein bisschen abgehakt schon.
Naja, auf jeden Fall.
Wenn du es nicht schaffst, im letzten Spiel gegen die Jaguars zu gewinnen, ne, dann hast du in den Playoffs nichts zu suchen.
Ja. Ich meine, ja, wir alle kennen diese Spiele. Du spielst gegen den Underdog. So. Alle erwarten, dass du gewinnst.
Selbst die Fans haben das Team gehasst. Ne, die haben sich Clownsmasken aufgesetzt.
Das ist das Beste überhaupt. Du verlierst gegen ein Team, bei dem Team zu Hause, wo die Fans dieses Teams mit Clownmasken ins Stadion kommen und ihr eigenes Team nicht ernst nehmen. Haben die zwischendurch die Masken abgenommen?
Weiß ich nicht.
Also eigentlich müsstest du so. Kennst du dieses Meme, wo Homer Simpson aus der Hecke kommt?
Und dann so, wieder hey, wir finden die Jaguars doch voll wir cool. Wir finden die
doch voll cool. Clownsmaske auf, ab in die Hecke zurück. Ja. Wieder aus der Hecke raus. Jaguars Jersey an. Let's go, Trevor Lawrence. 2 Touchdowns. Was geht?
Mehr als bestes Spiel des Jahres für ihn.
Hey, 23-32, 223 Yards, 2 Touchdowns, 0 Picks. Läuft.
Ja.
In dem Spiel. Na, vielleicht sind die Jaguars ja mit einem guten Gefühl rausgegangen.
Ja, das Ding ist halt auch einfach, überleg mal, die Jaguars hätten jetzt das letzte Spiel gewonnen und hätten dadurch den ersten Pick auch noch verloren.
Ja, gut. Könnte sich bei den Lions bedanken.
Ja, richtig so. Das wäre halt richtig witzig gewesen. Da hätte ich sie hier schon wieder gedisst für.
Das war doch letztes Jahr aber so, dass die Jets den Number One Pick
hatten. Ja, genau. Die konnten noch nicht mal verlieren. Also die waren so, dass du gesagt hast, ja, okay.
Ja, aber dadurch haben die Jaguars nämlich am letzten Spieltag ja ihren Number One Pick bekommen.
Ja.
Na gut. Okay. Gut, dann haben wir das Spiel abgehakt, würde ich sagen, weil das Spiel muss einfach das What-the-fuck-Game sein. Es geht nicht anders. Also das ist gut. Kommen wir zu den Samstagsspielen. Die Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos. Das haben die Chiefs 28-24 gewonnen. Den Number One Seed haben sie trotzdem nicht bekommen, weil ja Tennessee gewonnen hat.
Ja.
So. Das Spiel war ganz schön knapp gewesen, ne?
Das Spiel war ganz schön knapp und die Run-Defense der Chiefs ist schon wieder ganz schön anfällig. Sörensen kriegt auch schon wieder zu viele Snaps als Safety und ja, die waren zwischenzeitlich auf einem echt guten Weg, die Kansas City Chiefs Defense, aber die ist maximal gerade und durchschnittlich. Ja. Und nicht unterdurchschnittlich, aber schon durchschnittlich.
Gibt mir so Vibes der vergangenen Jahre.
Ja, die Offense funktioniert schon wieder. Die klickt gut. Hill hat glaube ich, gar nicht gespielt, ne? Aber der war auf Minimum angeschlagen. Ich meine, er hat nicht gespielt.
Nee, ich glaube nicht.
Und trotzdem hat die Offense gut funktioniert. So einer wie Pringle, der gefällt mir gut.
Ja. Aber das ist am Ende trotzdem 390 Yard Kansas zu 364 Yard Denver, wird hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Aber am Ende des Tages, a win is a win. Ja. Gerade an so einem Spieltag.
Dank einem sehr guten Play von Melvin Ingram gegen Melvin Gordon. Krasser, überragender Tackle im Backfield. Fumble, zack, Bolton hebt ihn auf, Touchdown.
Ja.
Das hat die Chiefs gerettet ein Stück weit im 4. Quarter. Ja. Okay, nächstes Spiel, Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles. Ja, das haben die Cowboys eindrucksvoll mit 51-26 gewonnen, wo man sagen muss, die Eagles haben relativ viele Leute nicht spielen lassen. Jalen Hurts hat nicht gespielt, Gardner Minshew hat gespielt. Running Back haben Scott Howard nicht gespielt.
Aber Kenneth Gainwell hat abgeliefert. Aber der hat abgeliefert.
Der hat abgeliefert.
12 Carries, 78 Yards, 1 Touchdown. Das ist schon. Ja. Wir feiern den schon das ganze Jahr immer so ein bisschen. So, weil er ein guter Receiving Back ist und als Runner doch besser ist als gedacht. Und also ich meine, da wären 4 oder 5 Runden Pick und dafür finde ich den Value gut.
Ja, und du musst halt auch mal so bewerten. Howard nicht? Okay. Scott nicht? Okay. Sanders nicht? Okay. Gainwell? Lassen wir ihn spielen.
Ja.
Gutes Game. Nice. Richtig. Wir können hier laufen lassen, wie wir wollen.
Ja, ja, und das Ding ist, die laufen schon die ganze Zeit. Also der Gainwell, wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt. Wer natürlich besser gespielt hat, war Dak Prescott. 5 Touchdowns? Bam.
Ja.
So, wer gerade die beste D-Line der Liga ist? Cowboys. Nicht mal knapp. Mit Basham, Lawrence,
Gregory,
Parsons. Wie heißt der andere? Gallimore. So. Schon krass.
Ja, Allein die drei Namen. Ne? Lawrence, Gregory, Parsons.
Ja, und 51 Punkte musst du erstmal gegen die Eagles scoren.
Ja. Also. Ja. Gegen ein Team, was den Ball viel läuft und so
genau,
und die Tor frisst.
Ja. Ja.
Und natürlich nicht so erfolgreich den Ball gelaufen hat wie sonst. Aber immer noch okay.
Ja.
Trotzdem, das Spiel hat keinerlei Bedeutung. Also die Eagles-Fans denken sich jetzt, ja, who cares? Ja, gegen Division Rival, okay. Ja, wird ein paar, gerade Eagles-Fans, die ja dafür bekannt sind, sehr aufbrausend zu sein, wird das vielleicht kurz geärgert haben, aber dann denken sie sich, ja, na gut, wir wollten jetzt auch nicht, dass Jalen Hurts sich hier verletzt.
Das ist nämlich der wichtigste Punkt. Also bei dem Spiel ging es erstmal um nichts mehr. Ja. Und das ist halt das Problem auch bei dieser Woche. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht so detailliert in diese ganzen Teams rein. Bei ganz vielen Spielen ging es halt auch um gar nichts mehr.
Ja, in dem Fall waren beide safe. Also ja, mich hat es gewundert, dass Prescott gespielt hat
eigentlich. Ja, ich hätte ihn nicht spielen lassen.
Nee, auch nicht, weil die Division war safe.
Ja.
Mehr ging nicht. Number one haben die Packers.
Ja.
Warum lasse ich ihn spielen? Egal, er hat gespielt. Er ist nochmal vielleicht für das Selbstbewusstsein, was er hier tanken konnte.
Richtig, also vielleicht hat das ja was gebracht.
Ja. Alles klar. Die Sonntagsspiele, die Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Die Bengals haben sich nämlich genau das gedacht, ja, Division haben wir safe, Number One, jetzt mal ernsthaft, als wenn Tennessee und Kansas verlieren, scheiß drauf, wir lassen hier keine Starter spielen.
Ja, glaube,
Chase hat kurz gespielt oder so.
Ja, das Ding ist, Joe Burrow war ja auch angeschlagen nach dem letzten Spiel. Also es war absolut vernünftig, da einfach Allen zocken zu lassen. Was ich zu dem Spiel sagen muss, einmal, Case Keenum hat eine bessere Saison gespielt als Baker Mayfield, kann man jetzt so sagen. Und der Ernest Johnson, der Ersatz von Nick Chubb, immer wenn der läuft, ne, dann macht der gute Spiele. Also natürlich hat er nicht die wichtigsten Games, die er bisher dieses Jahr gespielt hat, aber der hat schon wieder 25 Carries und über 100 Yards gehabt.
Ja.
Immer, der läuft, ich glaube 123 Yards, ein Touchdown. Come on. Also der Typ.
Ist ein Luxusproblem auf jeden Fall, was die Browns haben, wenn Johnson, Hunt und Chubb fit sind.
Ja.
Können sie nicht alle drei halten.
Nein, können sie auch nicht, aber müssen. Vielleicht musst du ja auch einfach wen anders nicht so bezahlen, wenn du Johnson hast.
Genau.
Weil der wird nicht viel Geld kriegen.
Chubb haben sie bezahlt.
Ja.
Der ist jetzt erstmal.
Aber der hat so einen fairen Deal unterschrieben.
Ja, genau. Der hat da kein Aufsehen drum gemacht. Der wusste, wo er als Running Back steht.
Ja.
Ohne das abwerten zu meinen, sondern er wusste, okay, ich kann nicht so viel verlangen.
Ja.
Leider. Was man jetzt hinterfragen kann, wollen wir an dieser Stelle nicht, aber hat auf jeden Fall seinen neuen Deal. Ich weiß nicht, wann handfällig ist.
Weiß ich auch nicht, aber Johnson ist auf jeden Fall eine Alternative und gerade eine günstige Alternative, der dir konstant Plays liefert.
Ja, und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Kareem Hunt und Johnson, und Hunt ist teurer, plus die Vorgeschichten, die Hunt ja auch irgendwo schon hat.
Ja, ja, klar.
Ich meine, das ist ja auch im Kopf. Da waren so ein paar charakterliche Dinge. So krass hat er nicht seine Frau geschlagen.
Ja.
Ja, so.
Typisches amerikanisches NFL-Runningback-Syndrom.
Ja, naja. Siehst du, und wenn dann sowas auch noch mitschwingt, ja, dann. Also Johnson hat auf jeden Fall gut Werbung für sich gemacht. Und wenn
die ganze Saison über. Wenn es einen Gewinner bei den Browns dieses Jahr gibt, dann ist es er.
Auf jeden Fall. Ja, und Keenum, ich würde nicht sagen, dass er besser gespielt hat als Mayfield, aber wenn ich mir die Statistiken angucke, hätte halt auch Mayfield sein können. An keinem schlechten Tag, sondern an
einem guten, an einem soliden bis guten Tag.
Dann ist das eine Deadline, die Baker Mayfield auflegt.
Ja.
Mit 176 Yards gehe ich da mit. Zwei Touchdowns, eine Interception schon kritisch. Und 17 von 24 wäre bei Mayfield schon so. Das ist ganz gut.
Ja, richtig.
Die Completion Rate. Ne?
Ja,
da wäre ich schon vorsichtig. Ja, okay.
Aber wie gesagt.
Die Browns, wir müssen noch sagen, wir gewonnen
haben. Ne? Die Browns haben gewonnen.
Die Browns haben gewonnen, 21-16, aber ja, nicht überbewerten.
Genau. Also für die Browns ging es halt um gar nichts und bei den Bengals haben halt wirklich die Backups gespielt.
Ja, die Backups der Backups gefühlt. Nixon war auch nicht da
auf
dem Feld. Green Bay Packers gegen die Detroit Lions und das haben die Detroit Lions mit 37-30 gewonnen und sich gedacht: Fuck it, wir wollen nicht den Number One Pick. Wir wollen hier nochmal mit einem guten Gefühl. Bist du eher der Fan davon, auf den Pick zu spielen? Jetzt nicht komplett offensichtlich so, aber zu sagen, ja gut, wenn wir jetzt hier, lass das mal elegant so lösen, dass wir es am Ende dann doch nicht gewinnen.
Für mich stand es außer Frage, dass die Lions den ersten Pick bekommen. Also das war für mich gar keine Option. Mhm. Und in dem Fall muss ich dann sagen, dass ich es richtig finde, nicht auf den Pick zu spielen. Ich finde es auch richtig zu sagen, ob du jetzt Pick 7 oder 9 hast, auch egal. Im Endeffekt. Ne? Aber ich würde schon, wenn es glasklar um 1 geht, dann würde ich auch auf den Pick spielen. Aber in dem Fall, die Lions haben für mich nicht um den ersten Pick gespielt. Das ganze Jahr über nicht. Also warum sollten sie jetzt damit anfangen? Warum sollen sie davon ausgehen, dass die Jaguars gewinnen, zeitgleich?
Ja, das ist halt das Ding.
Ne? Also, das ist halt das Ding. Also, dann würde ich, niemand hat damit gerechnet, dass die Colts verlieren.
Aber selbst wenn, nur mal angenommen, das Spiel wäre später und sie hätten gewusst, okay, die Colts haben verloren, Jaguars haben gewonnen, wenn wir das jetzt verlieren, haben wir den Number One Pick. Finde ich, würde ich es trotzdem nicht machen. Lieber mit einem guten Gefühl aus der Season gehen.
Genau.
Mit einem selbstbewussten Team. Die Spieler kommen ja wieder. Lieber mit einem guten Gefühl aus der Season gehen. Das ist mehr wert als ein Pick höher. Klar, wenn du so jemanden wie Trevor Lawrence im nächsten Draft hast und alle sagen, ja, hier Jahrhunderttalent auf Quarterback, dann kann man drüber nachdenken.
Ja, aber nicht aus der Position, die die Lions vor diesem Spielzug Spieltag hatten. Genau,
es wäre unauthentisch und es würde richtig, richtig miese Vibes in diesem Lockerroom bringen. Du würdest alles, was hast du denn dieses Jahr erreicht als Detroit Lions Team? Du hast ein paar junge Talente entdeckt, wo du sagen kannst, so, darauf kann ich aufbauen. Swift, Zach Brown,
Raymond.
Ne, genau. So, Hockenson ist auch noch nicht so alt. So, damit kannst du arbeiten.
Ja.
Und
Penal Sewell.
Genau. Und du hast es geschafft, ein gutes Energielevel aufzubauen.
Ja.
Einen geilen Spirit im Lockerroom zu schaffen. Das würdest du einfach komplett kaputt machen. Das ist mehr wert als jeder Number One Pick.
Eben.
Zumal es im nächsten Jahr nicht den Quarterback gibt.
Absolut, deswegen, also wie gesagt, ich finde es absolut richtig, so wie sie gehandelt haben. Und Raymond und Sam Brown haben beide 100-Yard-Games abgeliefert und das ist auch viel wert. Was sagst du zu Jordan Love auf Seiten der Packers?
Erstmal habe ich gedacht, Alter, nimmt Aaron Rodgers vom Feld. Was macht der Typ da? Ich habe es gar nicht verstanden. Der ist erst im dritten Quarter runtergekommen. Was soll der? Auch Adams. Ich weiß nicht, ob Adams auch im dritten Quarter runter musste, aber sie haben auf jeden Fall
zusammen gestartet. Genau, sie haben auf jeden Fall zusammen gestartet.
So, what the fuck? Es ging ja, also für die Packers ging es ja wirklich um absolut gar nichts.
Ja.
Sie haben schon den Number One Seed sicher. Bring Rodgers, der ja auch
angeschlagen ist.
Richtig. Seine Verletzung da vom Zeh oder was auch immer das ist, wo er da die ganze Zeit sich beschwert. Ja, das ist, aber auffällig ist irgendwie, seit er sagt, er ist verletzt, spielt er noch besser. Ne? Aber angeblich verletzt.
Ja.
Und das glaube ich jetzt einfach mal.
Ja.
Dann schon ihn doch. Das habe ich nicht verstanden. Wirklich, ich saß vom Fernseher und ich so, Alter, was? Was geht? Habe ich nicht nachvollziehen können. Ja, und Jordan Love, zwei Picks.
Ja, die Picks waren unnötig, aber ansonsten fand ich ihn nicht schlecht.
Ja.
Also ich fand es okay. Also ich hätte, das ist ja das erste Mal, dass man ihn so wirklich richtig sieht, dass er auch wirklich richtig...
Naja, er hatte ein Game in der Season.
Aber da hatte er keine Verantwortung. Innerhalb des Games so richtig. Mhm. Jetzt hat er auch mal Weeds gekriegt, die anspruchsvoller waren und so.
Ja. Aber
also ich habe es mir tatsächlich angeguckt, das war das erste Game, wo er so einen richtigen, wo man gemerkt hat, ja, hier sind gerade Plays für ihn gespielt worden. Ja,
also man hat nicht um ihn rumgespielt.
Genau, sondern man hat ihn schon in Verantwortung genommen.
Ja.
Und das fand ich okay.
Ja, aber da frage ich mich, warum? Warum du pickst ihn in der ersten Runde? Du hast jetzt hier die perfekte Situation, um mal zu gucken, was du hast in Jordan Love.
Ja, ich hätte ihn das ganze Spiel spielen lassen. Einfach mal gucken, was passiert. Zu Not im schlimmsten Fall wirft er die 5 Interceptions. Ja, gut. Dann hast du halt das Spiel verloren.
Ja, weißt du auch, wo dran du bist.
Richtig.
Dann weißt du ja auch, wo dran du bist.
Eben. Und dann kannst du hast die Möglichkeit, ihn zu evaluieren unter Wettkampfbedingungen.
Und du hast gegen ein nicht wirklich gutes Team gespielt. Das heißt, er kann auch noch ein bisschen selbstbewusster spielen.
Ja.
Und die Defense verzeiht vielleicht auch mal ein, zwei Fehler.
Ja, aber du hast trotzdem nicht gegen Trash gespielt, weil die haben ja zumindest 100% gegeben. Genau. Also das war schon, an sich wäre das der perfekte Moment gewesen. Ich verstehe es bis heute eigentlich gesagt nicht, warum die das nicht gemacht haben.
Nee, total dämlich.
A,
hast du schon und B, um zu gucken, was habe ich in Love.
Hat Rodgers vielleicht noch Kohle gekriegt, wenn er noch 130 Yards wirft?
Wahrscheinlich. Irgend so ein Deal, der noch. Ne? Und Rodgers gesagt, so Leute, ihr lasst mich hier spielen. Die Millionen will ich noch mitnehmen.
Ja, irgendwie so. Das kann ich mir noch vorstellen.
Das kann sein. Aber... trotzdem, dann bist du auch, also ich meine, dann bist du der Head Coach und sagst, ja, ist schön, hättest du dir ja holen können in den ersten 16 Wochen.
Ja, eben.
So, hast du nicht, Pech. Ja. Und ist jetzt nicht so, dass er am Hunger hat. Also da musst du dann als Head Coach auch irgendwo drüber stehen und sagen, naja, also ich hab hier das Kommando.
Wo hast du das Video von Brady mitgekriegt?
Welches?
Brady sollte gebencht werden, dann hat er mitgekriegt, dass Gronk noch irgendwie so ein paar Yards fehlen für 1 Million. Und dann hat er zum Backup gesagt, du bencht mich hier nicht und ist aufs Feld gelaufen.
Echt? Ja, nice. Nice. Hat Gronks bekommen, also hat er genug Yards gemacht.
Hat geklappt.
Hat's gereicht. Ja, verrückt. Ja, richtig so. Ja, eigentlich nicht richtig so. Eigentlich gar nicht richtig so.
Aber an sich, als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, du bist so ein geiler Typ.
Ja. Also richtig so im Sinne von, richtig so dieser kameradschaftliche Gedanke, zu sagen, ey, Gronk ist mein Buddy und ich will, dass der das Geld kriegt.
Ja.
Aber Brady hätte doch einfach sagen können, ey Gronk, ich bezahle dir die Million.
Richtig.
Außer Portugal, komm, scheiß doch, hast du nicht gekriegt?
Richtig, komm, das ist weniger, das habe ich dabei.
Ja, warte, habe ich das bar? Ja, hier, stell dir einen Check aus, das geht ja in den USA. Zack. Hier ist ein Check.
Es geht, glaube ich, auch in Deutschland.
Das macht nur, glaube ich, keiner.
Und du musst diesen Check dann so ganz eklig einlösen.
Lass mal hier einen Check. Lass mal einen Check irgendwo einlösen. Ja,
Erstmal muss ich rauskriegen, wie man einen Check überhaupt ausstellt, wie das geht.
Ich habe keine Ahnung.
Weiß auch nicht. Aber das muss irgendwie gehen. Wäre mal super interessant.
Wäre richtig witzig.
Ich finde es richtig stilvoll, wenn du dann so einfach sagen kannst, ja, da habe ich nicht vorgekommen. Was willst du haben? Wie für Nullen? Okay. Ja.
Bitte. Und dann rennst du super gut, sagst, sperren.
Ja, bitte. Niemals einlösen.
Und der Kassierer sagt, check ich nicht.
Ja.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings. Jetzt haben die Vikings 31-17 gewonnen und das war der, was war das? Das Game der gefeuerten Coaches?
Oh, das war böse. Ja. Das war wirklich böse.
Ey, aber ist doch so. Ist doch so. Nein, aber es war, ich hab mir tatsächlich immer die Stats so nebeneinander reingefotoshoppt. Gut, Photoshop.
Reinkopiert.
Das ist ein großes Wort für reinkopiert.
Und das reingefotoshoppt.
Das da, was haben wir gesagt? Der den besseren Running Back hat, gewinnt am Ende.
Ja.
Das war aber alles ziemlich ähnlich. Also Montgomery hat 20 Attempt, 72 Yards. Cook hatte 79 Yards. Cousins hatte, ja gut, die QBs waren ein bisschen unterschiedlich.
Ja, aber mit welchem, sagen wir, das Spiel ist ja irrelevant. Ich meine, die Vikings haben jetzt gewonnen mit 2 Touchdowns, okay. Mit welchem Gefühl gehen die, was nimmst du als Learning für die Berlin Bears, also für die Chicago Bears raus? Also wer ist der Gewinner für dich bei den Bears der Saison?
Mir gefallen die Receiver gut. Damit beziehe ich den Teilnehmer mit rein. Mooney
gefällt mir gut. Der
hat hier nämlich ein starkes Spiel gemacht.
Der spielt das ganze Jahr aber stark.
Ja, und dieses Spiel war richtig gut. 12 Bälle gefangen für 126 Yards. Ich halte viel von Cole Kmet.
Ja, der war aber auch ganz gut dieses Jahr. Also hat sich auf jeden Fall gut entwickelt.
Das ist so dieser klassische Werdegang eines Tight Ends.
Genau.
Du wirst gehypt, guter Pick, aber du brauchst 2 bis 3 Jahre.
Ja, genau.
Also, und Cole Kmet hat mir schon vor der Season gefallen. Der hat mit Justin Fields viel zusammen trainiert, auch noch nach dem Training. So, da gibt es eine Connection. Jetzt ist Justin Fields halt aber selber noch nicht so richtig angekommen. Ne? Und ich glaube, das wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Cole Kmet im nächsten Jahr Top 10 Tight End ist.
Ja, so genau, so Range 8 bis 10. So.
Ja, ja. Da sehe ich ihn im nächsten Jahr, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also die beiden, junge Passempfänger, Mooney und Kmet. Montgomery, wie alt ist Montgomery?
Weiß ich nicht, aber du hast wahrscheinlich noch 2 Jahre, bevor du ihn bezahlen musst.
Ja, irgendwie
also, das ist ja relevant.
Dann bezahlst du ihn nicht. Montgomery hat Jordan Howard den Job geklaut. Mal gucken, wer Montgomery den Job klaut.
Ja, genau. Also.
Sehen wir dann. Wer ist da gut gelaufen? Herbert, ne?
Ja,
Herbert. Herbert.
Und der war auch gut.
Der sah auch gut aus. Running Back ist so eine tricky Position, was das angeht. Ja, aber das ist es für mich tatsächlich, offense-technisch. Die Defense gefällt mir.
Ja.
Die Defense ist eigentlich schlecht. Ja, gut.
Ey, Jalen Johnson ist ein super Cornerback.
Der ist mega.
Also.
Da ist wieder, wie oft Cornerbacks untergehen, wenn sie nicht den medialen Hype kriegen.
Ja, weil der geht unter, den finde ich echt gut.
Durch ihre Stats kriegen sie das halt nicht, außer du fängst X Picks, 11 Picks.
Oder du bist Jalen Ramsey oder halt einfach bist Entertainer.
Ja, genau. Entweder du bist ein Entertainer und ein Trash-Talker, wie auch Richard Sherman zu seiner Zeit, wo Richard Sherman definitiv nicht der beste Corner in der Liga war, aber der mit der größten Fresse.
Und der bekannteste Cornerback.
Ja, dank seiner großen Fresse.
Ja.
Das ist nicht negativ gemeint, ich habe es gefeiert. Aber
trotzdem war in der Zeit Daryl Revis ja deutlich besser.
Deutlich. Patrick Peterson war besser.
Ja.
Weil Sherman ist immer auf einer Seite geblieben.
Ja.
Und Peterson und Revis sind mit den Number Ones mitgegangen. Das macht ein krasser Shutdown-Corner. Er bleibt nicht auf einer Seite.
Ja, Daryl Revis Island, der war so krank.
Naja, und der war da schon älter.
Ja, genau.
Also der war da schon alt. Und Cornerback ist die schlimmste Position, wenn du alt bist.
Ja, und das Ding ist, also Revis war, der war über Jahre einfach nur beeindruckend.
Ja. Auf jeden Fall, Defense gefällt mir gut. Ja. Aber die ist in Chicago ja auch schon über Jahre hinweg nicht schlecht. Mhm. Na, da haben sie ein paar Pieces. Und offensichtlich, ich würde sagen, die Passempfänger. Mooney, Kmet, gefallen mir gut. Robinson, mit dem kannst du nicht mehr so planen.
Ja, vor allem hat der nächstes Jahr keinen Vertrag.
Ja, stimmt.
Er hat dieses Jahr unter dem Franchise-Tag gespielt.
Stimmt.
Dem wirst du nicht den zweiten geben.
Ja,
das wäre richtig teuer.
Ja, auf keinen Fall. Und Andy Dalton, ja gut, den brauche ich jetzt nicht bewerten. Der ist da Lückenbüßer. Mal gucken, ob der da nächstes Jahr noch ist.
Ja, vielleicht als Backup. Als günstiger Backup irgendwie. Als Erfahrungs. Mensch.
Ja, oder irgendwer holt ihn nochmal.
Ja, in derselben Rolle. So,
ja, aber als Starter, als Übergangsstarter, so hier Verletzung, zack. Ne, Offseason irgendwas passiert, irgendein Team verliert ihren QB in der Vorbereitung. Klar,
vielleicht kriegst du noch einen 7th-Round-Pick für ihn, weil du hast immer noch Nick Foles.
Stimmt, du hast immer noch Nick Foles.
Ja, also den bezahlst du ja auch noch.
Wobei Nick Foles, da würde ich den Eagles raten, tradet mal für Nick Foles. Ihr spielt King Brady.
Oh.
Das wäre doch nice. Stell dir bitte vor, die Philadelphia Eagles gehen bekannt, wir signen Nick Foles.
Und Brady sagt sich, fuck.
Scheiße. Und Eli Manning.
Richtig.
Den holen wir auch noch aus dem Ruhestand.
Und dann, lassen wir die beiden und dann holen wir die Saints-Defense noch ran.
Sean Payton als Einspielcoach. Ja. Hey, Sean Payton, hast du Lust, doch nochmal ein Playoff-Spiel zu coachen?
Gegen wen?
Gegen Tom Brady.
Kein Problem. Gegen Tampa Brady. Ihr braucht mich nicht bezahlen.
Gegen Tampa Brady.
Ja.
Das ist ja, Tampa Brady kann ja gegen die Saints spielen.
Ja.
Okay. Ja, jetzt haben wir aber voll lange über die Bears. Jetzt musst du mir natürlich noch sagen, was deine Hoffnungsträger für die Chicago Bears sind, aber.
Ja, eigentlich Mooney.
Okay. Wolltest du, ja.
Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Das war so der Punkt.
Alles klar. Nice. Nächstes Spiel, was völlig unwichtig ist. Washington Football Team gegen die New York Giants und das hat das Washington Football Team 22-7 gewonnen. Und es tut mir leid, ne? Wirklich. Dieses Spiel beschreibe ich jetzt in einer Szene. 3. und 9 vor der eigenen Endzone. QB Sneak.
Hallo?
Mehr muss ich nicht sagen über die Offense.
Ja.
Der Giants.
Naja, wer ist da nochmal Quarterback?
Jack Fromm. Ich bin mir sicher, den Call hat er sich nicht ausgesucht.
Bin mir nicht sicher. Ja.
Aber
du musst dir halt vorstellen, also bei den Giants hat er halt kein Receiver mehr als 30 Receiving Yards.
Ja, und Jack Fromm hatte trotzdem 31 Passing Attempts.
Ja, aber also kann nicht mehr als 30 Receiving Yards. Keiner von denen. Aber, keiner.
Aber Jack Fromm war der Leading Rusher mit fünf Läufen für 53 Yards. So. Er war vor Barkley. Der hatte, ist aber nicht so, dass der nicht gespielt hat.
Ja.
Der hatte 11 Läufe für 30 Yards.
Ja.
So, das ist zu wenig.
Ja, also das Washington Football Team hat eine gute Run-Defense und die haben halt nur Barkley verteidigt. Washington hat Antonio Gibson als eigenen Running Back und das hat gezeigt, dass Gibson meiner Meinung nach gerade besser ist als Barkley. Aber ja, dieses Spiel ist so unwichtig. Und ich freue mich für das Washington Football Team, dass sie positiv aus der Saison gehen und das ist das Einzige, was ich hier vernünftig ziehe. Und ich sage immer noch, dass McLaurin und Antonio Gibson nicht den Credit bekommen, den sie eigentlich verdient hätten.
Ja, so und das Game verlassen wir mit den Worten, die QBs hatten zusammen 223 Yards.
Ja,
so. Passing. Ja, über die Colts Jaguars haben wir lang genug gesprochen, glaube ich.
Richtig.
Na, also das war für die Colts, es tut mir wirklich leid, einfach nur peinlich.
Ja.
Na, sie wären als 6. Team safe weiter gewesen, wenn sie es gewonnen hätten.
Ja, so.
Nächstes Spiel, spannendes Spiel. Also zumindest konnten beide Teams noch in die Playoffs kommen, deswegen spannend, spielerisch, naja. Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens und das haben die Pittsburgh Steelers in der Overtime mit stolzen 16-13 gewonnen.
Also hier muss ich tatsächlich sagen, dass die Steelers eigentlich nicht in der Playoffs sehen will, weil die so einfach nicht gut sind. Aber die Ravens hätte ich so auch nicht sehen wollen.
Nee.
Aber bei den Steelers hat eigentlich für dieses Jahr schon richtig viel zusammengepasst, dass sie in die Playoffs gekommen sind.
10%ige Wahrscheinlichkeit hatten sie vor dem Spieltag.
Ja, darum geht es mir nicht. Also mir geht es darum, wie stark ich den Kader vorher eingeschätzt habe. Und das war das höchste Ceiling, was ich ihnen zugetraut habe, dass sie mit Ach und Krach in die Playoffs kommen. Bei den Ravens ist es so, die sind halt so verletzungsgebeutelt, dass sie schon das Beste daraus gemacht haben. Und es hat jetzt halt eben nicht gereicht. Und sie haben halt trotzdem viele knappe Spiele verloren. Und das kann nächstes Jahr schon wieder komplett anders aussehen, wenn da mal alle fit sind. Das würde, glaube ich, schon reichen. Aber bei den Steelers, sorry, die haben einfach nichts in den Playoffs zu suchen.
Nein.
Außer vielleicht, also TJ Watt und Cameron Hayward, ja, die feiere ich. Das reicht nicht für ein Playoff-Team. Also, ja, also Mike Tomlin ist ein krasser Coach, weil der hat dieses Team in die Playoffs geführt.
Die Defense ist auch nicht das Problem.
Ja.
So, die Offense ist das Problem.
Die Offense-Line ist das Problem.
So. Genau, die Offensive Line ist das Problem. Aber auch, ich meine, wenn dein Leading Receiver, dein Tight End Freiermuth mit 53 Yards ist, ja, wenn dein Leading Rusher Chase Claypool ist mit 33 Yards,
ja.
Ne, weil er irgend so ein langes Ding hatte, Harris hatte 11 für 28, ja, dann hast du ein Problem, dann ist dein Offense einfach nicht gefährlich. Und wenn man dann bedenkt, wie angeschlagen die Baltimore Ravens in der Secondary sind,
ja,
und dass Joe Burrow 500 irgendwas Yards gegen die geschmissen hat, ich meine, ich erwarte nicht, dass Big Ben genauso gut ist wie Joe Burrow zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere. Ja, aber irgendwie auch trotzdem ein bisschen mehr.
Ja, ja, klar. Und die Chase Claypool ist gut. Deontay Johnson hat auch Ansätze.
Ja, also Deontay Johnson ist da die 1.
Ja, ja.
Claypool ist so ein guter, der das Feld auch lang machen kann.
Genau, so ein Rideout halt. So ein klassischer Rideout. Ja,
gute Statur dafür.
Und die haben schon gute Waffen. Aber ja, Big Ben ist zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr gefährlich. Und die O-Line ist eine Katastrophe.
Ja, ja, und das war jetzt auch nichts gegen Pat Freiermuth. Den finde ich übrigens auch sehr nice.
Ja, ja, das ist auch, halt, das kann so der nächste Cole Kmet werden, den noch so, also ein, ja, der beiden ist sozusagen ein Jahr dahinter, sozusagen, ja, von der Entwicklung her.
Die beiden, so sehe ich als, das sind zwei mit viel Potenzial auf der Teilposition, wo wir in den nächsten Jahren noch viel von sehen werden. Aber was ich jetzt sagen will, ist, du kannst gegen so eine angeschlagene Secondary nicht deinen Leading Receiver mit 53 Yards haben und das ist auch noch dein Teil.
Ja.
So, das beschreibt die Steelers Offense. Ja, und die Steelers, die haben es reingeschafft. Gerade so, es war nochmal spannend. Mit dank einem Field Goal in der Overtime bei dem, es wäre fast das Unentschieden geworden, aber dazu kommen wir gleich. Sie haben es reingeschafft. Ravens sind draußen. Aber ja, immerhin hatten sie mal einen Running Back
in dem Spiel. Ja, aber weil Mary ein langes Ding hatte.
Ja.
So, das kannst du auch rausrechnen. Aber 150 Yards für Latavius Mary ist natürlich krass.
Ja, das stimmt. Aber die Ravens brauchen normalerweise einen Running Back mit mehr als 16 Attempts.
Ja. So, weiter geht's.
Die Tennessee Titans gegen die Houston Texans. Und die Titans konnten sich mit dem 28-25 sehr knapp Sieg den Number One Seed in der AFC sichern.
Ich meine, bei dem Spiel ist eigentlich alles so gekommen, wie du es gesagt hast. Du hast gesagt, die Titans gewinnen und Davis Mills wird trotzdem noch ein gutes Spiel haben. Und dazu hatte noch Danny Amendola sein Vintage-Spiel. Von daher, ich freue mich für die Texans. Ich hoffe, dass Kelly da Headcoach bleibt und dass er eine Chance bekommt, da ein Team aufzubauen, weil mit den Veterans hat es jetzt gut geklappt. Die Titans halte ich im, kommen wir wahrscheinlich nächste Woche zu. Ich halte von denen immer noch nicht so viel. Aber sie haben jetzt halt gewonnen. Es darf natürlich nicht so knapp werden gegen die Texans, aber im Endeffekt haben sie gewonnen. Und darum geht's. Und mehr will ich zu dem Spiel eigentlich nicht sagen.
Ja, naja, eins noch, sie haben halt mit dem Arm von Tannehill gewonnen.
Ja, aber gegen die Texans.
Ja, naja, trotzdem. Aber 4 Touchdown-Pässe von Ryan Tannehill, keine Interception.
Gegen die Texans.
Ey, vorhin, wir haben es gesagt, die Texans können unangenehm sein.
Ja.
Ja, lass ich so nicht stehen. Ne? Also 287 Yards, 4 Touchdowns. Ryan Tannehill hat auch gegen Kackteams schon sehr schlechte Spiele als Pässer, wenn es drauf ankam, gemacht.
Klar.
So, und das ist aber vielleicht nochmal so ein Hoffnungsschimmer für die Playoffs, hin oder her, ob das die Texans waren. Und Davis Mills, 3 Touchdowns, kein Picks. Davis Mills war der konstanteste Rookie-Quarterback in diesem Jahr. Auch vor Mac Jones.
Nicht der konstanteste. Nee, dafür hat er zu wenig gespielt. Du vergleichst ja gerade.
In den Zeitraum, wo er
gespielt hat. Ja, gut, aber du vergleichst gerade 9 Spiele mit 17 Spielen.
Ja, trotzdem.
Ja, das ist ja kein Vergleich. Der eine spielt doppelt so.
Ich vergleiche den Zeitraum und ich finde, Davis Mills hatte.
Ja, aber das kannst du ja so nicht bringen, weil du hast ja dann in dem Zeitraum, den du vergleichst, hast du ja unterschiedlich viel Videomaterial über den Spieler, damit sich die Gegner vorbereiten können.
Ja, bei Rookie Quarterbacks.
Beim Starting Quarterback.
Ja, na gut.
Beim Start, also das
geht nicht mit. Davis Mills, Mac Jones und danach kommt Trevor, also von mir aus auch andersrum, und danach kommen aber erst Lawrence und Wilson.
Also ich gehe voll mit, sie über Wilson und über Lawrence zu setzen, aber ich gehe nicht mit, ihn über Mac Jones zu setzen. Mac Jones hat das ganze Jahr über als General Manager funktioniert. Er hat mal 2 Kack-Spiele gehabt. Ja.
Als General Manager?
Ja, als Game Manager funktioniert. Ja. So. So, und wie
viel? Nennen wir es eine Overreaction, aber ich feiere Davis Mills.
Ja, ich feiere Davis Mills auch, aber Davis Mills hatte mehr Kackspieler als Mac Jones.
Das stimmt, aber Davis Mills ist auch in der größeren Kacksituation als Mac Jones.
Darum geht's nicht. Du hast gerade gesagt, er hatte mehr Kackspiele in einem kürzeren Zeitraum.
Das habe ich nicht gesagt.
Doch, du hast gerade gesagt, Davis Mills hat mehr Kackspiele gehabt als Mac Jones. Das hast du mir gerade zugestimmt.
Das hast doch gerade du gesagt.
Nein, hat Davis Mills, und da hast du gesagt, das stimmt.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Doch, wir können ja gerne zurückspielen.
Wir können gucken, wie viele Kackspiele mehr er hatte. Auf jeden Fall, Davis Mills gefällt mir sehr gut.
Definitiv.
Das lassen wir so stehen.
Womit ich gehen würde, ist, die Texans sollten mit Davis Mills in die nächste Saison gehen.
Ja, auf jeden Fall. Wir würden nicht darüber reden, wenn er ein First-Round-Pick gewesen wäre.
Genau.
So, wenn er ein First-Round-Pick gewesen wäre, ja, dann hätte er auch viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen.
Und ich muss dir mal überlegen, hätte Trevor Lawrence die Leistung von Davis Mills gebracht in den Highlight-Spielen, die er hatte, nicht in den Kackspielen, dann hätte man das auch viel mehr gehypt.
Ja, absolut.
Also, Davis Mills hatte in seinem ersten Game gegen die Patriots eine hammerkranke Halbzeit, die erste Halbzeit mit seinen 3 Touchdowns, und hätte Lawrence die abgeliefert, die würde uns jetzt noch gezeigt werden.
Ja, dann hätte die NFL direkt 17 Posts zu dem Thema rausgehauen.
Einmal das, und Davis Mills hatte in dem Spiel mehr Highlight-Würfe als Trevor Lawrence in dem ganzen Jahr.
Ja, und wie gesagt, für Lawrence greift nicht die Ausrede, dass Mills irgendwie in einem besseren Team wäre.
Die beiden kann man gut vergleichen.
Nur die 3, ne? Wilson ja auch. So, die sind 3 in so Kackteams. Also was heißt Kackteams? In 3 Teams, die gerade im Rebuild sind und dementsprechend eine schlechte Saison hatten.
Ja. Ja.
Okay, nächstes Spiel. Die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Das konnten die Saints 30-20 gewinnen, hat aber trotzdem nicht gereicht, weil die San Francisco 49ers noch gewonnen haben. Das war, also die Quarterback-Frage bleibt da groß.
Ja, und die Saints werden auch nächstes Jahr nicht gut sein, weil die haben ja immer noch Cap-Probleme.
Ja, sie können halt niemanden holen.
Sie können halt niemanden holen, sie müssen weiterhin Geld sparen. Ja. Bezahlen die Breeze immer noch?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube schon, gefühlt auf jeden Fall.
Sie haben vielleicht seine Hairline bezahlt.
Ja, also, aber die Offense sah mit Simeon besser aus als mit Hill.
Und Camara konnte laufen.
Ja, aber wir haben auch schon genug von Simeon gesehen, um zu sagen.
Er ist nicht die Antwort. Er ist auf gar keinen Fall die Antwort. Er ist weit weg von der Antwort.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn nächstes Jahr bekannt gegeben wird, okay, wir gehen in die Season mit Simeon.
Ja, das wäre lächerlich.
Das wäre hart. Ja, aber was,
aber für,
was
sind die Optionen? Was sind James Winston.
Ja, ach ja, stimmt. Na logisch, er ist ja da. Na, er ist ja nur verletzt.
Ja, also ja, nee, so im Moment würde ich mit dem in die Saison gehen. Absolut. Ist günstig. Er wird keine anderen Angebote kriegen.
Ja, ja, ich habe gerade einen Blackout gehabt. James Winston ist ja natürlich noch da. Ja. Und dann wiederum ist Simeon okay als Backup.
Genau.
Und Taysom Hill ist auch noch da. Als Backup.
Genau, du brauchst halt Waffen, du brauchst halt Waffen irgendwie. Du hast halt keine Receiver.
Ja. Oder du
setzt Michael Thomas muss wieder fit werden. So, wenn der wieder da ist, dann hast du wenigstens einen.
Ja.
Und du brauchst halt eine fitte O-Line. Ja. Und die Defense darf kein Stück schlechter werden.
Ja, aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also die Defense bleibt die Identität dieses Teams. Und das muss man den Saints anrechnen. Sie haben es geschafft, nachdem Drew Brees weg war, relativ schnell von einem Offense-Team zu einem Defense-Team umzuswitchen. Und zu sagen, wir sind ein Defense-Team. Unsere Defense rettet uns.
Ich glaube, die Defense war vorher schon krasser, als man gedacht hat.
Die war vorher auch schon gut.
Ja,
die
Defense
war krass.
Aber du hattest halt Brees auf der Seite und deswegen hat man denen halt mehr gegeben. So.
Brees und einen fitten Michael Thomas plus den Alvin Kamara dann natürlich auch noch als
und
zusätzlich zu den beiden.
Ja, dazu hast du noch Murray gehabt, du hast Emmanuel Sanders gehabt. Ja. Also war schon und dann
zwischenzeitlich Cooks, der krass war.
Genau, Cooks und Jimmy Graham.
Ja. In der guten Phase.
Genau.
Das ist auch schon wieder bei hier näher, ne?
Ja, aber du hast gerade Cooks genannt. Also, weiß man, Cooks war gut. War
nach Graham da. Also Graham ist schon wieder krass lang her. Das ist. Das, also
2016? 15 oder so, ne? Ja, schon krass.
Das ist heftig, Zeit rennt. Aber auf jeden Fall die Saints, das wird nochmal nächstes Jahr anspruchsvoll. Kamara hatte ein starkes Spiel, 146 Yards, 30 Attempts.
Der tut mir ein bisschen leid in der Mannschaft, den möchte ich gerne woanders sehen.
Ja, aber das wäre einer der wenigen, wenn ich einen Running Back bezahlen würde.
Ja, der ist halt mehr, der kann halt auch Receiver spielen.
Genau, das ist halt das Ding. Ich finde, Running Backs sind mehr wert, wenn sie auch gut fangen können.
Ja.
Ich nehme lieber den, der Bälle fängt, als den, der halt downhill.
Würdest du gerade für Christian McCaffrey traden?
Die Panthers haben ja gesagt, dass sie offen dafür sind.
Mhm.
Und es macht aus Sicht der Panthers auch absolut Sinn.
Mhm.
Und ich würde nicht für Christian McCaffrey traden. Ich halte ihn für einen überragenden Spieler. Und wenn der fit ist,
wenn er fit wird,
ist. Sagen wir mal, der Spieler Christian McCaffrey und das, was er mitbringt, ist gerade das Beste, was ein Running Back mitbringen kann.
Ja.
Ne, wie er läuft, aber wie er halt auch ins Passing Game involviert werden kann. Aber Running Back ist auch die Position, die am meisten darunter leidet, wenn sie nicht auf dem Feld bleiben kann.
Ja.
So, und er kann nicht auf dem Feld bleiben. Also trade ich nicht für ihn.
Also das Ding ist halt auch, der Preis für der Panthers wird ja viel zu hoch sein.
Ja. Was meinst du, was wollen die für den haben?
Bestimmten Erstrundenpick.
Ja, mindestens. Die Frage ist, ob einer reicht.
Ja, und das ist ja absoluter Quatsch, weil ich würde ja nicht einen geben, ich würde dir einen Fünftrundenpick geben.
Ich würde dir noch einen Zweit- und einen Drittrundenpick von mir ausgeben.
Würde ich auch schon nicht machen.
Auf zwei Drafts verteilt.
Würde ich auch schon nicht machen. Ja, wäre mir schon zu viel.
Da würde ich vielleicht drüber nachdenken. Sagen wir es mal so. Ja. Vielleicht würde ich drüber nachdenken. Aber sie werden First-Round-Pick wollen.
Genau, sie werden First-Round-Pick wollen und würde ich nicht machen.
Ja, welches Team soll ihn denn nehmen? Welches Team ist jetzt ein Christian McCaffrey vom Super Bowl entfernt?
Tampa Bay.
Oh. Ja, das würde passen. Aber nur, wenn Tom Brady noch ein Jahr macht.
Ja.
Nur, wenn Tom Brady noch. Weil wenn Tom Brady aufhört, sind die Tampa Bay Buccaneers instant im Rebuild
gefühlt. Ja, definitiv,
dann
sofort.
Dann hört halt auch Gronk auf.
Ja.
Ne, dann hören noch ein paar andere Söldner auf.
Sue.
Sue hört dann auf oder geht woanders.
Aber die haben Vita Vea jetzt verlängert. Den haben wir noch nicht erwähnt gehabt. Ja, 73 stimmt. Millionen, 4 Jahre.
Und das war auch wichtig und richtig.
Ey, das ist krass. So, der ist nicht, das Ding ist, man sagt immer, der ist ein Runstopper. Den stellen die dich teilweise auf einer 5, auf einer Defense End auf.
Ja. Ja,
der ist so krass.
Der ist richtig gut, aber er ist halt auch ein Grund dafür, dass diese Run-Defense so gut ist.
Ja, weil du den nicht bewegst mit zwei Leuten.
Ja, also Vita Vea.
Ja, auf jeden Fall, lass uns weitermachen.
Falcons, wollen wir dazu noch was sagen? Wieder kein Running Game und
Russell Gage. Ja, aber das Spiel war richtig
Russell Gage hat mir gefallen.
Ja. Irrelevantes Spiel. Weiter geht's.
New York Jets gegen die Buffalo Bills. Die Bills haben 27-10 gewonnen und die Bills holen sich die Division.
Ja, die Jets sind trash. Singletary hat vernünftig gespielt. Weiter geht's.
Ja, Zach Wilson war einfach auch Leading Rusher mit 24 Yards. Richtig witzig. Und 87 Passing. 49ers gegen die Los Angeles Rams.
Das ist ein krasses Spiel.
Das ist jetzt ein wichtiges Spiel. Da ging es ja auch noch um richtig was. Und die 49ers haben in der Overtime letztlich dann 3 Punkten gewonnen. Und die wären raus gewesen, wenn sie nicht gewonnen hätten, weil die Saints ja gewonnen haben.
Das Ding ist halt bei den 49ers, glaube ich, immer, dass sie jedes Spielteam irgendwie schlagen können.
Ja, aber sie müssen sich auch wirklich gegen jedes Team verdienen.
Naja, das ist kein Team, die dominieren kein Team, aber zum Beispiel die Offense-Line der 49ers hat gegen die Rams in der zweiten Halbzeit dominiert.
Ja, und die Rams sind sowohl in Pass-Rush-Win-Rate und Run-Stop-Win-Rate die Eins.
Ja.
Sie haben die meisten, die drittmeisten Sacks. Also das ist ja eine krasse Front mit ja. Donald, Von Miller.
Die haben richtig abgeliefert.
Floyd, so ja. über außen.
Aber die haben wirklich, also ja. die 49ers haben nicht nur gut gespielt in der, an der Line in der zweiten Halbzeit, die haben wirklich dominiert. Und Trent Williams war nicht mal dabei. Trent Williams ist der beste linke Tackle der Liga momentan.
Ja, also schreibe ich sofort. Ja, krass, das Spiel wurde wirklich an der Line of Scrimmage gewonnen für die 49ers. Ja, und Deebo Samuel, also 4 Catches für 95 Yards, 8 Läufe für 45 Yards und ein Touchdown und einen angebrachten Pass für 24 Yards und ein Touchdown.
Das ist der geborene X-Faktor.
Das ist der geborene Spieler für Kyle Shanahan.
Ja.
So, das ist der Spieler, den Kyle Shanahan sich wünscht. Und mit dem kann ich alles machen. Mit dem machst du das Playbook richtig weit auf.
Definitiv. Tobi, wir müssen uns hier trotzdem ein bisschen beeilen. 49ers haben gewonnen.
Ja, Stafford wieder 2 Picks, kritisch. New England Patriots gegen die Miami Dolphins. 24 Punkte für die Patriots, 33 für die Miami Dolphins. Patriots somit nicht die Division gewonnen. Hätten sie aber eh nicht, weil die Buffalo Bills gewonnen haben.
Ich finde, das Spiel hat so tatsächlich gezeigt, die Patriots haben eine durchschnittliche bis ja durchschnittliche Run-Defense, aber eine sehr gute Passverteidigung. Soweit würde ich gehen. Die Patriots haben aber auch keinerlei Spielraum für Fehler. Wenn die Patriots mit 14 Punkten hinten liegen, dann haben sie verloren.
Ja.
So. Die haben mit Mac Jones gerade einen guten Game Manager. Sie haben mit Hunter Henry eine gute Red Zone Waffe, die gut eingesetzt wird. Und mit Bourne und Myers auch 2 gute Nummer 2 Receiver. Ihnen fehlt die klassische Nummer 1. Und ihnen fehlt es, sie haben nicht die Möglichkeit, schnell zu scoren. Sie müssen das Spiel selber kontrollieren und am besten selber führen. Sie sind wahrscheinlich mit das beste Team, um eine Führung zu verwalten. Liegen sie auf einmal 14-0 hinten, wie am Anfang von diesem Spiel, verlieren sie das Spiel. So auch gegen die Dolphins.
Ja, und wie du so mal sagst, die Run-Defense
ist
nicht schlecht, aber eine Schwachstelle.
Sie ist eine Schwachstelle.
Ne, so. Und das hat Duke Johnson, ne, 117 Yards, gezeigt.
Richtig.
Ne, nochmal ein Schild an die Patriots gehangen für alle Teams, gegen die Patriots spielen in den Playoffs. Mal gucken, wie viele es werden. Lauft gegen uns.
Ja, klar. So, Singletary wird sich jetzt schon freuen.
Ja, oder Allen selber.
Ja.
Ja, nächstes Spiel. Die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals. Hat mich überrascht, dass die Seahawks das 38-30 gewinnen konnten, weil für die Cardinals ging es ja noch für was. Und hätten sie gewonnen, hätten sie ja die Division auch gehabt, weil die Rams verloren haben.
Aber die Seahawks haben natürlich Rashad Penny.
Heftig, ne?
Dass der nochmal so abgeht, also ich hoffe, der bleibt fit, dann ist es eine Attraktion für die Liga. Also
190 Yards, Touchdown.
Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass er keinen Vertrag kriegt. Also jedenfalls keinen teuren.
So. Er darf auch nichts verlangen. Also wenn er jetzt sagt, ich will hier so und so viel Geld, weil ich 3 gute Spiele hatte. Ja, die waren krass, waren Monster Games. Ja, aber Digga, die ganze Zeit, wo er war, so verletzt.
Ja, genau.
Und dann ist er nichts geleistet für dieses Team und du bist ein First-Round-Pick. Du hast jetzt mal
gezeigt. Du hast schon gut Geld verdient die ganze Zeit.
Genau, für nichts. So, und du hast uns jetzt gezeigt, dass wir dich vielleicht an der richtigen Stelle gepickt haben. Gut, Running Back erste Runde, ne? Sowieso nie richtig, aber.
Außer Ende erste Runde.
Ist okay. So, das hast du jetzt gezeigt, du hast dein Potenzial gezeigt. So, aber das heißt noch nicht, dass du den Big Contract verdient hast. Ne?
Ja.
So, also das wär dumm von ihm. Aber weißt du was, ich glaube, irgendein Team bezahlt ihn dann.
Ja, und das ist das Problem.
Mhm. Naja. Richard Penny, krasses Spiel. Seattle Seahawks Offense allgemein nicht schlecht. Und bei den Cardinals fällt halt auf, niemand steppt up für Hopkins.
Ja.
Kein Kirk, kein Green. Ertz war Leading Receiver.
Ja, die braucht, also das ist alles noch nicht das Wahre. Aber es war auch das, also diese Woche will ich so ein bisschen auch außer Konkurrenz sehen, das war die letzte Woche.
Ist halt auch die Frage, wie wichtig der. Wobei es haben alle gespielt, ich bin mir, also 30 Punkte, die wollten schon die Division haben. Also
ja, aber du musst halt aber auch als Spieler gehst du ja mit einer anderen Einstellung rein.
Ja, niemand will sich vor den Playoffs verletzen. Eben. Niemand will sich ganz ehrlich, scheiß drauf.
Eben.
Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers, da war auch alles eigentlich safe. Ich glaube, die Panthers sind ganz froh, dass sie in der Offseason sind, haben jetzt nochmal 41-17 verloren.
Das war, ist es denen auch sowas von Lachs.
Ja, ich glaube auch.
Also das muss man mal ganz klar sagen. Aber ich finde es krass, wer dann bei den Bucks dann doch noch Receiver spielt. So Scott Miller, Perryman, so Grayson,
richtige
Tyler Sache. Johnson. Also.
Ja, und Gronk bringt sich wieder auf Hochtouren für eine Brady-Gronk-Playoff-Session.
Ey, du wirst sehen, Gronk wird abliefern in den Playoffs.
Ey, safe, glaube ich sofort. Also. Gronk und Brady in den Playoffs ist vielleicht das gefährlichste. Jetzt müsste man mal Statistiken rausholen, wahrscheinlich das gefährlichste QB. Tight End-Receiver-Duo.
Naja,
ever.
Naja, Playoff, Tight End, Quarterback Duos gab es vorher einfach nicht so in dem Maße. Also, du musst ihn schon, ich glaube, du musst schon mit Montana Rice und Gronk und Brady, das ist so eine Ebene, würde ich sagen.
Ja. Ja, ohne jetzt die Zahlen zu haben, würde ich das sofort unterschreiben.
Ich glaube, das ist mittlerweile wahrscheinlich sogar eine Ebene. Also ich weiß es auch nicht, aber vom Gefühl her.
Ja, ja, und das letzte Spiel, die Los Angeles Chargers gegen die Las Vegas Raiders, 35-32
in der Overtime. Wie geil ist eigentlich, dass dieses Spiel, also tut mir natürlich leid für deine Chargers, dass sie verloren haben, keine Frage, aber wie geil ist das, dass dieses Spiel, dass sie nicht sich auf einen Tie geeinigt haben, finde ich immer noch super. Ja. Auch wenn es ein Argument dafür gegeben hat, ich finde es super, dass sie es bis zu Ende ausgespielt haben. Und dieses Spiel als eins der besten Spiele des ganzen Jahres war der Schlusspunkt der regulären Saison. Einer regulären Saison, die du nicht berechnen konntest, die Ergebnisse und Spielzüge gebracht hat, die du nicht vorhergesagt hast. Und ja, die Chargers haben jetzt verloren. Und ich hätte die Chargers lieber in den Playoffs gesehen als jetzt die Steelers beispielsweise. Aber, ja. Oder die Raiders. Weil die Chargers dir mehr Highlight-Plays liefern.
Was man jetzt auch sagen muss, warum das so witzig ist, für die das vielleicht nicht mitbekommen haben, hätten die beiden in einem Unentschieden die beiden einen Tie gehabt, also Unentschieden gespielt, dann wären die Steelers raus gewesen.
Ja, ja, und die das, beiden wären weiter und gewesen. War in der Overtime gab es die Situation, dass die Raiders ja sozusagen jetzt, sie hätten einfach das Field Goal verschießen müssen. Oder
sie hätten es einfach nicht schießen brauchen.
Genau.
Und wenn man sich die Interviews nach dem Spiel anguckt, dann war das auch eine Überlegung.
Ja.
Und dann hat Brandon Staley ein Timeout genommen. Das Timeout hat einfach null Sinn gemacht. Also so gar nicht. Weil, so gar nicht. Ne, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Chargers jetzt nochmal den Ball bekommen hätten, weil das Field Goal verschossen worden wäre, ja, dann wären die jetzt nicht übers Feld marschiert. Dann hätten sie abgekniet. So, weil wenn du noch 80 Yards gehen musst, oder sagen wir
40, das Risiko
für einen Pick oder einen Fumble ist viel zu hoch, wenn du weißt, wenn ich abknie, bin ich safe.
Ja.
So, wenn die Chargers noch den Ball bekommen hätten. So, von daher, warum das Timeout nehmen, wenn ich den Ball kriege? Und wenn die Raiders treffen, ist das Spiel sowieso vorbei. Und das Timeout soll ja wohl angeblich, ist natürlich auch viel Mindfuck und so, ne? Aber angeblich dafür gesorgt haben, dass die Raiders gesagt haben, okay, scheiß drauf.
Ja, aber es wurde ja auch ein Spielzug angesagt.
Du, man muss halt, der Punkt für die Raiders ist,
von den Raiders, der wurde vorher ein Spielzug angesagt.
Jetzt ganz objektiv finde ich es auch gut, dass das so entschieden ist. Für den Sport bin ich beide, wir haben danach geschrieben. Aber du musstest mir ein bisschen Zeit geben, um das emotional zu verarbeiten.
Ja, ja, ich habe das schon gemerkt.
Aber es gibt auch einen Punkt dafür, wenn man sagt, okay, bei einem Vierko können Dinge schief gehen, wenn ich abknie nicht.
Ja, ja, klar. Sie hätten auch einfach ganz rational sagen können, ey, wir sind weiter, fuck it. Und ja, also ja, wir sind jetzt an dem Punkt, jetzt sind wir hier weiter und gut ist.
Field Goal, 0,2%ige Chance, dass der Snap verkackt wird,
ja,
dass der Holder den Ball nicht hält, dass der Kick zu kurz, unwahrscheinlich bei der Distanz, aber zu kurz ist und returned wird oder was auch immer. All das hast du beim Abknien nicht. So, das könnte eine Überlegung sein. Wie gesagt, find gut, dass sie es riskiert haben, find schade, dass sie getroffen haben, das ist was anderes. Ansonsten war es ein krasses Spiel und wenn man das ganze Spiel gesehen hat, haben die Raiders es auch ein Stück weit verdient. Einfach aufgrund der Körpersprache. Die Raiders hatten richtig Bock, die waren richtig hyped, die waren richtig on fire und die Chargers haben leider ganz lange den Kopf hängen lassen. Und das Spiel ist im vierten Quarter nochmal spannend geworden, dank Justin Herbert, der im letzten Drive 4., 4. und 9, 4. und 10 und so weiter angebracht hat.
Und er hat einmal die angebracht und er hat auch mehrere. Also ich habe mir das Spiel im Nachgang in 40 Minuten mal angeguckt. Der Touchdown war krass, aber er hat ja nicht, also wir reden alle von diesen vierten Versuchen, aber er hat auch, meine ich, 3 oder 4 lange dritte Versuche angebracht, so 3. und 9 oder so. Ja. Von denen redet keiner mehr und das alleine ist schon krass.
Aber wie witzig ist es, dass es für die Chargers mit 4 Downs endet?
Ja.
Also es ist ja die Story der ganzen Season. Wir gehen für 4. Und da muss man sagen, im ersten Quarter sind sie für 4 und 2 an der eigenen 20 gegangen. Also man kann es zu weit treiben, meiner Meinung nach. Eigene 20, ja. Anfang des Spiels, Digga, pant den Scheißball. Vor allem mit der Offense, die du ja hast. So, also auf dem Papier hast du die bessere Offense, würde ich sagen. Ne? Du hast den besseren Quarterback, du hast gute Receiver, Austin Eckler ist auch krass, ne? Jacobs angeschlagen, so, du hast doch eine gute Offense. Vertrau der doch.
Das Ding ist halt, vielleicht wissen sie auch selber, dass sie systematisch nicht, also vom Potenzial her gebe ich dir recht, dass sie die bessere Offense spielen, aber die Raiders spielen eine Offense, die zu ihren Spielern passt und die Chargers spielen nicht eine Offense, die zu ihren Spielern passt.
Ja, in dem Spiel gehe ich da in den ersten 3 Quarters auch mit. Und da habe ich mich geärgert, gibt Herbert doch den Scheißball in die Hand. Ihr habt den einzigen Quarterback in der Liga, der 5000 plus Yards hat mit Brady.
Ja.
So, der ich muss jetzt nachgucken, wie viele Touchdowns es genau waren, aber auch irgendwie am drittmeisten. So, ja. Gebt dem Mann den Ball. Und ihr habt einen, der scheinbar Eier aus Stahl hat, weil er jeden vierten
anbringt. Ja, das denke ich. Vor allem werf mit ihm in die Midrange, gib ihm mal auch den Ball, dass er das Ding mal 20 Yards weit wirft und versuch mit ihm, mach ihn nicht zu einem Drew Brees.
Ja. Er ist auf jeden Fall 6 für 6 gewesen beim vierten Versuchen für 106 Yards und einen Touchdown. Das ging ja in der Overtime genauso weiter.
Ja.
Auch der Drive. Vierter und 9, vierter und 10. Ja. Also, wenn es zwei Spieler gibt, für die es mir wirklich leid tut, dass sie nicht in die Playoffs gekommen sind, dann ist es Jonathan Taylor bei den Colts und Justin Herbert bei den Chargers.
Ja.
Beide Teams waren scheinbar noch nicht so bereit. Aber für diese beiden individuellen Leistungen hätte ich es mir gewünscht.
Ja, definitiv. Und muss ja sehen, wer ist dafür jetzt in den Playoffs?
Ja, ist ja witzig, weil eigentlich waren ja die Colts und Chargers drin nach Woche 17 und beide sind jetzt raus.
Ja, also.
So kann es laufen. War ein krasses Spiel. Kann man sich angucken, wenn man nochmal ein Spiel
im Rewatch also gucken
schauen möchte. Schaut euch das Spiel an, es ist heftig.
Ja.
Und dann würde ich sagen:
Football Quark Stars der Woche. So. Also witzig, wir wollten eigentlich diese Folge übrigens richtig kurz halten. Wir sind schon bei in einer Stunde 40.
Ja, das haben wir verkackt.
Aber Football Quark Stars der Woche. Offense, Dak Prescott, 5 Touchdowns, keine Interception, 21 von 27 Pässen angebracht, 295 Yards. Der letzte Football Quark Star der Woche der Regular Season. Natürlich wird es auch nächste Woche einen Football Quark Star der Woche geben, aber dann in der Playoff Edition.
Ja, und das grenzt schon mal ein an Teams.
Ja.
So, Defense Football Quark Star der Woche. Ja, ich darf das verkünden und er hat es sich verdient. Defensive End, Las Vegas Raiders, Max Crosby. Der hat so viel Druck generiert. Jetzt muss man sagen, ich wollte mal rausschreiben, wie viel Tackle er gemacht hat. Ne? Und ich gucke so bei ESPN, 0 Tackles, 0 Sacks, 0 Forced Fumbles, 0 Interceptions. Oh, ja. Zumindest, na egal. Aber was er geschafft hat, er hat eine Pass-Rush-Win-Rate von 29,4% gehabt und das bei 60 oder mehr Pass-Rushes. Das ist unglaublich krass. Wenn wir da uns mal die Rankings angucken, das ist der beste Wert aller Zeiten.
So, genau, das solltest du dazu das sagen.
Ist der beste Wert.
Also das ist besser als J.J. Watt 2018.
Genau, es ist besser als J.J. Watt 2015. Es ist besser als in einem Single, also in einem Spiel. Es ist besser als J.J. Watt 2015, es ist besser als Miles Jarrett 2020 und Miles Jarrett 2018. Das ist und es ist deutlich besser. Zweitbeste Wert ist Jarrett 2020 gegen die Bengals mit 25,4. Crosby hatte 29,4 in diesem Spiel. Der war permanent im Gesicht von Justin Herbert. Und das gegen Rashawn Slater. Rookie, ja, aber unglaublich wenig QB-Hits zugelassen oder Hurries.
Ja, in den letzten drei Spielen zuvor hat er keinen Sack zugelassen.
Ja, also,
er hat jetzt keinen Sack zugelassen, aber so.
Das Problem war Storm Norton, der andere Tackle. Ja. Aber trotzdem, ändert nichts daran. Wen hatten die Cincinnati Bengals 2020, gegen den damals Jarrett laufen musste?
Ja, genau. Also,
das war dann wahrscheinlich auch kein guter O-Liner. Von daher 29,4% Pass-Rush-Win-Rate und der hat dieses Spiel dominiert. Du musst als End nicht den Sack kriegen. Du kannst den Druck machen und der Pass kommt nie an. Du kannst den Druck machen, jemand anders holt den Sack. Scheißegal.
Oder
die Interception wird gefangen. Das war ein überragendes und dominantes Spiel, auch wenn die Zahlen jetzt nicht so krass sind. Nicht so gar nicht. Aber so ist das in der Defense.
Okay. So. Ey, das war die letzte Folge, die letzte Review-Folge. Wir haben heute noch richtig viel zu tun. Deswegen, ey, wenn euch diese Folge gefallen hat, wir laden die jetzt direkt hoch an einem Dienstagabend. Lasst uns ein Like da. Teilt diese Folge, unterstützt uns bei Patreon, bewertet uns bei Spotify, folgt uns bei Instagram und das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ich mach's kurz, macht's gut, ciao, ciao, wir haben was vor.
Tschö.